Wir müssen auch irgendwas mit Ostern. Ist doch, kommt doch Karfreitag raus. Irgendwas Österliches. Österliches.
Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Ho, 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 wenn ihr diesen Podcast gleichzeitig zum Erscheinen hört, dann ist heute Karfreitag und Ostern steht kurz vor der Tür und da wir nicht Besseres wissen als ho, 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 sagen wir einfach mal ho, ho, ho ist die neue Begrüßung für eine Osterfolge. Titel dieser Folge ist Schulmädchen Tagebücher, so der Titel dieser aktuellen Folge. Mit dabei unser Hase vom Dienst, der Erik.
Ja, hallo.
Der richtige Bunny Annemarie.
Ahoi.
Und derjenige, der die Eier bunt macht, der Alex. Hallo Alex.
Ich wollte schon sagen, du nennst mich der Rammler Alex.
Gerne auch der Rammler Alex. Nein, es sind alle wieder da. Noch. Mal sehen, wie lange. Wir haben wieder drei spannende Serien rausgesucht. Wir haben drei Serien rausgesucht, die zumindest so schlecht nicht klingen. Zum einen vom Dusk Till Dawn, zum anderen The 100 und Young Doctor's Notebook hatten wir beim letzten Mal ja schon mal angeteasert. Hatte ja unser Gastmoderator, der Jeff, klingt komisch, ist aber so, schon wärmstens empfohlen und wir werden mal schauen, ob das Team dort einhelliger Meinung ist. Wie immer, bevor es mit der ersten Serie losgeht vom Dusk Till Dawn, etwas internationale News und die Annemarie hat da wieder ein paar Kleinigkeiten rausgesucht. Annemarie.
Ja, ein paar kleine Kleinigkeiten diesmal nur. Seit 6-7 Wochen läuft wieder Bates Motel, diese wunderbare Dramaserie, die mich manchmal ganz schön verstört zurücklässt mit fantastischen Darstellern. Also ist ja Vera Farmiga mit dabei. Ist ja auch die Serie von Carlton Cuse, den wir von Lost kennen. Jedenfalls, ja, läuft jetzt seit einigen Wochen in der zweiten Staffel und es wird auch eine dritte Staffel geben, was mich sehr freut.
Jetzt die Frage, es läuft die zweite Staffel gerade an, so rum war das, ne? Die News.
Es gibt schon Folge 6, Folge 7 gibt es schon, also ist schon ein Stück.
Ich habe die erste noch nicht mal zu Ende geguckt, aber muss nichts heißen, ne? Ja, guckt, Alex, du warst da auch begeistert. Muss nichts heißen. Du warst doch auch begeistert, ist die gut oder guckst du weiter oder bist du da ausgestiegen?
Bates Motel.
Ja, nee, Alex, also... Ja, Alex, der Rammler vom Dienst.
Also, ganz ehrlich, man müsste sich mal vorstellen. Ich war wirklich damals positiv überrascht, aber ich habe es ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt aufgrund zeitlicher
Engpässe.
Aber man müsste sich wirklich nochmal ransetzen an die Sache.
Annemarie, wie viele Folgen waren das pro Staffel? War das eine volle, also 20? Oder eine halbe, so 12, 13?
Oder so, also es war nicht viel.
Okay.
Genau, und dann noch so eine News, die irgendwie nicht so schön ist, aber was mich ziemlich überrascht hat. Seit dieser Woche ist Mad Men wieder da, mittlerweile ja schon in der 7. Staffel. Und der Staffelstart lief Zuschauertechnik am Sonntagabend total schlecht. Also, Moment, ich habe hier offen, genau, 2,3 Millionen Zuschauer. Letztes Jahr zum Beginn der 6. Staffel waren es noch 3,4 Millionen. Also über 1 Million Zuschauer verloren, so schlecht wie seit Staffel 2 nicht mehr. Und das ist irgendwie, also das habe ich wirklich echt total, ja, da war ich schockiert, war ich da. Vor allem, ist jetzt die letzte Staffel von Mad Men und läuft ja auf AMC, wo ja auch bis letztes Jahr noch Breaking Bad lief. Und bei Breaking Bad hatten sie es ja auch so gemacht, die finale Staffel in zwei Hälften geteilt. Wird bei Mad Men genauso sein. Das heißt, dieses Jahr gibt es 7 Folgen und nächstes Jahr auch nochmal. Um natürlich, so war der Gedanke dahinter, natürlich von den Geschäftsleuten, massiv viel Kohle rauszuholen, aber wenn die jetzt schon so mega mies starten, wenn das mal nicht nach hinten
wird. Ich wollte gerade sagen, dann guckt man sich den Rest dann auch nicht mehr an und sagt man, ach komm drauf, lassen wir es, muss nicht sein. Aber Mad Men ist ein guter Einstieg, ne? Heute wird es auch eine Serie geben, dort wird der Hauptdarsteller aus Mad Men, John Hamm, ebenfalls als Hauptdarsteller in einer Serie auftauchen. Wir lassen mal noch offen, wer das genau sein wird, wer beim letzten Podcast genau aufgepasst hat, der wird es natürlich schon wissen. Und wer sich mit John Hamm so ein bisschen auskennt, wird es ebenfalls wissen. Aber trotzdem, Spannung muss sein. Lasst euch überraschen, in welcher Serie er auftauchen wird. Eine News hat Erik auch noch, beziehungsweise ist das eher so eine Gossip-gelbe Yellow Press News?
Ja, wenn man Spiegel Online als Yellow Press bezeichnen will, so weit würde ich jetzt persönlich nicht gehen, aber...
Aber so weit könnte man gehen?
Man kennt ja Nordkorea, man weiß da nicht sehr viel, außer dass da Kim Jong-un momentan herrscht und das Fernsehprogramm ist wohl wie früher in der DDR so zwei Programme und alles gleichgeschaltet und sozialistisch bis zum geht nicht mehr. Deswegen hat jetzt etwas überrascht, dass er natürlich haben die herrschende Klasse, die gucken natürlich auch westliche Filme und sowas. Man weiß das ja von seinem Vater und Vorgänger. Der hat ja auch ein reichhaltiges Repertoire, einen reichhaltigen Fundus an westlichen Filmen gehabt, die er toll fand. Aber das gemeine Volk kommt da leider nicht ran. Deswegen überrascht es jetzt umso mehr, dass Kim Jong-un anscheinend plant, einen Deal mit der britischen Sender BBC, ist das glaube ich, zu machen, um dort ein paar britische Serien einzukaufen, die dann ganz regulär im nordkoreanischen Free-TV laufen werden. Es handelt sich hierbei um Top Gear, um Doctor Who und sage und schreibe die Teletubbies. Und mal schauen, also es ist eine interessante News, die bei Spiegel Online war. Beschreibt auch so ein bisschen, dass diese ganzen Serien und wie die wahrscheinlich angenommen werden würden in Nordkorea, weil in Nordkorea, haben sie geschrieben, ist wohl ein Auto so viel wie für einen US-Amerikaner ein Flugzeug, also so vom Wert her, das kann sich wahrscheinlich der einzelne Nordkoreaner nie vorstellen, mal ein Auto zu haben, so ungefähr wie sich einer von uns vorstellen könnte, jemals ein Flugzeug zu besitzen, einfach mal so, ne?
Hab ich doch.
Ja. Ja, ist doch schön für dich.
Eine Frage, wie groß, ne? Das ist ja nicht.
Hast du keins, Erik?
Ich hab den Link mal mit reingesetzt. Kannst du ja mal mit verlinken.
Wir werden es in die Show Notes mit einfügen. Einfach dann mal fortsetzungvolk.net schauen. Dann mal eine Frage, bevor es zur ersten Serie geht, weil ich die Woche auch so eine kleine News gepostet habe auf Watch Ever. Läuft jetzt hier Star Wars The Clone Wars, diese animierte Serie. Hat das eigentlich von euch einer schon jemals geguckt? Also ich kenne einen, der ein ganz großer Fan davon ist. Persönlich habe ich es noch nicht mal geschafft, da irgendwie reinzugucken. Hat von euch wenigstens mal so Anlauf?
Ja, ich habe mal so ein, zwei Folgen oder so habe ich geguckt, als es damals neu war. Und habe für mich beschlossen, dass die Story da immer sehr, sehr dünn ist und eher so für Kinder geeignet ist. Und ja, man sieht es ja auch, bei den Kindern kommt es gut an.
Ich habe keine Ahnung, ich habe es noch nie gesehen. Und den ich kenne, der ist weit über dem, also aus dem Kindesalter schon raus. Deswegen
oder halt... beinharter Star Wars Fan.
Ja, vielleicht, das könnte sein. Aber würde mich mal interessieren, vielleicht von den Hörern draußen, könnt ihr mal in die Shownotes schreiben, ob einer von euch das verfolgt. Ich meine, ich weiß nicht, es wird nicht diese intellektuellen Qualitäten von die Simpsons haben, obwohl immer intellektuelle Qualitäten da vielleicht auch ein bisschen weit geht. Aber würde mich mal interessieren. Anne-Marie und Alex, ihr habt nichts davon gesehen bis jetzt, ne?
Nein.
Nope.
Gut, also, na gut. War nur eine Frage, hat mich mal interessiert, weil fand ich irgendwie spannend, weil es ist schon doch eher ein, ja, wie du schon sagtest, ne, für Fans sicherlich ein ganz nettes Teil. Habe ich auch noch nie einen Comic davon gelesen, gibt's ja auch wie Sand am Meer. Aber gut, muss ja nicht alles haben. Gut, dann kommen wir zur ersten Serie und die wird uns Erik vorstellen. From Dusk Till Dawn, die hatten wir ja auch schon ein bisschen angeteasert und Anne-Marie hatte uns ja quasi durch die Blume mitgeteilt, dass dort bereits auch schon die zweite Staffel geordert worden ist. Bevor Erik uns quasi in die Serie einführt, da er ja auch so ein bisschen der Filmfreak ist, kannst du mir nochmal ganz kurz, ich habe das damals gesehen, den Film nochmal in zwei Sätzen beschreiben und dann die Serie vorstellen?
Da beschreibe ich ja gleich die Serie, weil es ist nichts anderes.
Aber ist der Pilot, also über den Piloten hinaus, ich habe das irgendwie...
Ich habe nur den Piloten gesehen bis jetzt.
Und das ist der Film 1:1 oder nur ein Teil des Films? Das würde mich mal interessieren.
Nee, nur ein Teil.
Okay.
Nur ein Teil. Also es ist jetzt nicht wie bei, was war das, About a Boy, was genau. Wir letztens hatten. Wo halt der ganze 1,5-Stunden-Film in 20 Minuten runtergeritten wird, so ist es nicht. Sondern hier ist im Pilotfilm ja so der erste Teil des Films durchaus zu sehen, ja.
Na gut, dann fang einfach mal an und dann stelle ich mal dir die ein, zwei Fragen.
Denk mal, dann dazu. Kommt der Rest. Was soll ich jetzt machen? Den Film nochmal beschreiben?
Nee, dann lass den Film erstmal außen vor, sondern fang an, die Serie zu beschreiben oder vorzustellen. Und dann stelle ich mal noch ein paar Fragen vielleicht zum Film.
Ja, ich kann ja mal ganz kurz nochmal zu dem Film ausholen. Also der Originalfilm, der dieser Serie zugrunde liegt, ist ja damals entstanden, Zusammenarbeit von Robert Rodriguez und Quentin Tarantino, die sich auf dem Sundance Film Festival kennengelernt haben. Quentin Tarantino hat damals sein Erstlingswerk vorgestellt, Reservoir Dogs, und Robert Rodriguez hat damals sein Erstlingswerk El Mariachi vorgestellt. Die beiden haben sich dort kennengelernt und gefunden, wie man so schön sagt. Und beide Low-Budget-Filmemacher, die extreme Filmfreaks sind und auch verstehen, mit wenig Mitteln viel, viel zu erreichen, viel umzusetzen, viel in die Story reinlegen und auch gern brachiale Wendungen in ihren Filmen reinbringen. Und sie haben dann irgendwann beschlossen, nachdem sie beide doch ein bisschen erfolgreich geworden sind, Quentin Tarantino hat ja dann Pulp Fiction und Robert Rodriguez hat ja hat damals, was war das, Sony Pictures, glaube ich, die haben ihm ein bisschen Geld hingeworfen, damit er El Mariachi nochmal mit Budget dreht und daraus ist dann Desperado entstanden, der erste Film mit Antonio Banderas und Selma Hayek. Und später haben sie sich dann zusammengefunden, haben From Dusk Till Dawn gedreht, der quasi zweigeteilt ist. Einen Teil, nämlich den ersten Teil, hat Tarantino gedreht und den zweiten Teil, das ganze Vampir-Gemetzel, hat dann Robert Rodriguez gedreht. Und ich habe jetzt hier bei der Serie nur den Pilotfilm erstmal gesehen. Und der Pilotfilm umfasst quasi so die ersten, erste Viertelstunde des Films, würde ich mal sagen. Geht aber irgendwie eine Dreiviertelstunde. Oder habe ich schon mehr gesehen? Ich weiß gar nicht mehr, ist schon ein Stückchen her. Kann sein, dass ich die zweite Folge auch noch gesehen habe. In der Serie geht es darum, wir werden eingeführt, wir sehen einen kleinen Schnapsladen oder einen kleinen, Lebensmittelladen mitten im Nirgendwo. Und wir sehen dann relativ schnell, dass in diesem Lebensmittelladen ein Gangsterpärchen drin ist, die zwei Geiseln genommen haben. Und parallel dazu kommt eben noch ein Cop in diesen Laden hinein. Also kommen zwei Cops mit dem Auto gefahren, einer geht rein und labert den ein bisschen zu, den Typ hinter der Theke, und geht dann auch mal auf Toilette, und als der auf Toilette ist, kommen natürlich gleich die zwei Gangster wieder aus ihrem Versteck raus und sagen, hier, hey, sorg mal dafür, dass der da abhaut, und das Ganze eskaliert dann noch so ein bisschen und gerät dann noch so ein bisschen in so eine Geiselsituation, wo dann der andere von draußen, der zweite Cop, dann quasi nochmal so vor der Tür steht und so ein bisschen versucht zu verhandeln. Das ist teilweise ein bisschen anders als in dem Film, auf eine andere Art und Weise. Aber ja, bestimmte Teile sind doch auch gleich, teilweise bis hin zu den gleichen Zitaten, die da kommen. Ne? So, ja, er hat ihm ein Zeichen gegeben und sowas. Also total absurde Dialoge teilweise. Und der eine von den zwei Gangstern, der läuft doch ein bisschen so neben dem Weg, wenn man es mal so vorsichtig formulieren will. Also der hört und sieht Sachen, wo ich annehme, dass vielleicht die Serie doch einen etwas anderen Weg nehmen könnte als der Film damals. Das machte zumindest mal so den Eindruck.
Das frage ich mich bei solchen Sachen halt auch immer, weil der Film ist ja, der hat ja irgendwie ein Ende und das Ende kommt mir noch so dunkel in Erinnerung, aber ich kann mir immer halt nicht vorstellen, wie man aus diesem Filmkonzept dann wirklich eine Serie macht. Ich meine, diese Serie ist erstmal in Season 1 auf 13 Episoden angelegt. Aber wenn sowas gut läuft, macht man es ja weiter. Und da kann ich mir
nicht so richtig... eine zweite Staffel.
Ich sag ja, dann macht man sowas weiter. Aber es ist ja auf 13 Folgen angelegt und so schreibt man das ja. Und dann weiß ich immer nicht oder kann mir immer schlecht vorstellen, wie das dann weitergeht. Und da bin ich halt mal gespannt, weil es ist halt, für mich Pilot ist halt auch so ein Ding gewesen, gut gemacht. Also ich fand es gut gefilmt, es war interessant. Aber so dieses, warum ich jetzt unbedingt weitergucken will, fehlte mir halt dann. Und deswegen hatte ich halt gefragt, inwiefern das halt 1:1 von dem Film quasi adaptiert worden ist, und ja, irgendwie fehlte da so ein bisschen was. Ich weiß nicht, wie das dir ging, Erik, dann
das beim Schauen? Das zieht sich halt ein bisschen dadurch, dass eben das, was im... Hier ist halt genau der umgedrehte Fall von About a Boy, von der Serie und dem Film. Hier ist halt so, hier haben sie den Film quasi verlängert. Und bei About a Boy haben sie ihn ja eingedampft. Ne? Hier ist quasi genau der umgedrehte Fall. Haben noch gar nichts zu den Schauspielern gesagt, also sorry, oder zum Cast an sich. Also gedreht hat Pilotfilm auch Robert Rodriguez, und die Gecko-Brüder spielen hier DJ Cotrona und Zane Halls, von denen ich vorher noch nie irgendwas
gehört habe. Ich wollte gerade fragen, kennt man die? Nee, ne? Oder? Und,
aber wen man kennen könnte, ist zum Beispiel Robert Patrick, der spielt mit, der spielt diesen einen Cop, der hat damals bekannteste Rolle ist, glaube ich, Terminator 2, da hat er den flüssigen Terminator gespielt. Dann spielt noch Don Johnson mit, natürlich bekannt hier Miami Vice und ja, was nicht alles. Ja, sind schon mal coole Nebenrollen mit drin. Und
jetzt mal eine ganz blöde Frage. Tauchen die beiden Don Johnson irgendwie und Robert Patricks im Piloten schon auf?
Dieser Earl, der ist doch aufgetaucht da. Ja, ich schon irgendwo gesehen.
Nee, der jüngere Cop, der dann Cop quasi draußen am Ende steht, ist doch keiner von den beiden. Also ich habe jetzt irgendwie keine
von den beiden.
Ja, aber Don Jones?
Und, nee, der war nicht dabei im Piloten.
Ich wollte kurz sagen, also die beiden sind ja mehr aufgefallen. Also
habe ich offensichtlich schon weitergeschaut, ja. Kann sein, ja. Aber ich finde es halt ganz nett, weil dieses Universum, wenn man es so nennen will, hatte mir eigentlich damals schon ganz gut gefallen von From Dusk Till Dawn. Dieses so mitten im Nirgendwo und so ein bisschen so ein Mix aus Gangstergeschichte und Flucht, Roadtrip und dann eben diese absolute Hölle da reinfallen, da wo dann die Vampire sind, die coolen Sprüche, die immer rausgehauen haben, war mir hier, wie gesagt, ein bisschen zu wenig, weil die haben halt den Film gestreckt und ich bleibe auf jeden Fall dran, weil an sich gefällt mir das schon ganz gut.
Also du guckst wirklich weiter, aber dann mehr so aus diesem Film-Geek-Hintergrund oder weil dich die Serie auch ohne das Wissen um den Film reizt?
Na gut, ich kann jetzt nicht sagen, wie es wäre.
Ja, das ist schwer, ich weiß.
Ich habe halt den Film gesehen, finde den Film immer noch total klasse und mich interessiert halt jetzt, was sie aus der Serie gemacht haben. Ich habe halt immer so ein paar Anzeichen, wie zum Beispiel, das kann man jetzt nennen, dass der eine, der im Film gespielt wird von Quentin Tarantino, der da auch so ein bisschen so ein perverses Arschloch ist im Film, der dann immer mal so austickt, irgendwelche Leute umbringt. Das ist hier auch, also der hört hier auch Stimmen, das sieht man sehr detailliert. Das war jetzt im Film bei weitem nicht so ausgedehnt. Und ich nehme an, dass die das vielleicht darauf führen wollen, dass der quasi irgendwie Vampire vielleicht erkennen kann oder so. Dass er dann immer, wenn tatsächlich irgendwie Vampire sind, dass er das vielleicht erkennen kann. Also es macht zumindest so den Eindruck.
Was ich ja cool fand, so als Eröffnungsszene, war dieses, was waren das, Mayas oder so, oder irgendwelche, die durch den Dschungel da gerobbt sind, also diese Frau in diese Grube geworfen hat mit den Schlangen, das war ganz cool gemacht. Und auch diese Szenen, wenn du sagtest, also von dem Typen, der von Quentin Tarantino in dem Film gespielt wird, der so ein bisschen ja abgefahren ist, der hat auch ganz gut geschauspielt und auch diese Szenen, wo er dann die Frauen anguckt und hat dann plötzlich Geister oder Vampire oder Monster generell sieht, das war ganz gut gemacht, aber das Ende war halbwegs, ja, also wie gesagt, ich hatte nicht so den rechten Trieb, da weiterzugucken. Ann-Marie, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Hast du dann Lust gehabt oder Lust verspürt, weiterzugucken oder hat das bei dir die gleichen Schwächen, so ein bisschen wie bei mir, dass man sagt, ja, schön, aber muss ich nicht weitergucken?
Ja, irgendwie schon, genau. Also ich fand's ganz nett. Mir geht's wie Erik, ich mochte den Film auch sehr, sehr gern. Und irgendwie, also ich saß da wirklich da und habe halt total viel verglichen. Und mich haben halt die Hauptdarsteller, Gecko-Brüder, okay, ist auch schwer nach einer Episode, aber die haben mich halt irgendwie total kalt gelassen. Fand's aber auch, ist mir auch aufgefallen, dass der verrückte Bruder da, dass da jetzt schon viel mehr drauf eingegangen ist, dass er da was sehen kann oder halt noch diese besondere Fähigkeit hat. Das finde ich ja dann schon charmant, dass sie da tiefer reingehen wollen. Aber ich fand, also was mich wirklich am meisten, also ich war noch bis zu einem gewissen Punkt, habe ich gedacht, ja, okay, jetzt nicht der Überbringer, aber nett. Aber so diese Schlussszene zwischen den Polizisten, Alter, das hat so getrieft, das fand ich so furchtbar. Ja, Gesi, und wenn es das Letzte ist, was du tust, und also ich fand das so furchtbar, vielleicht doch einfach nur schlecht rübergebracht, ich weiß es nicht, aber das hat mich total wieder runtergezogen. Ich dachte, nein, warum? Mach das doch irgendwie anders, mach es doch irgendwie cooler. Und das hat mich so ein bisschen geärgert. Und irgendwie ist es für mich, also irgendwie stelle ich mir das jetzt als Serie, stelle mir das eher bei einem Pay-TV-Sender, wo es dann halt auch richtig härter irgendwie wird und vielleicht ekliger und irgendwie, ich weiß nicht, das war mir alles zu brav. Weiß nicht, wie sich's entwickelt, aber jetzt im Moment sehe ich eigentlich bei mir nicht den Drang, dass ich da weiter gucke.
Das finde ich halt auch. Also sie haben irgendwas meiner Sicht nach nicht so ganz richtig gemacht oder sie haben darauf spekuliert, dass eigentlich jeder diesen Film kennt. Alex, du bist ja auch ein großer Fan von Quentin Tarantino und sicherlich mochtest du logischerweise auch den Film. Wie sieht's bei dir aus? Hat bei dir das Wissen um den Film irgendwie die Serie hervorgehoben oder besonders gereizt, weiterzugucken?
Naja, also zum einen, ja, ich bin auf jeden Fall ein Fan vom Film gewesen und mir war gar nicht so bewusst, dass da zwei mitgewirkt haben, aber im Nachhinein macht das Sinn, was der Eric so erzählt hat, dass das die erste Hälfte von Tarantino und die zweite Hälfte von dem anderen Kollegen war, weil mir hat auch ehrlich gesagt die erste Hälfte besser gefallen als die zweite, aber gut, das nur so nebenher. Ich hatte mich eigentlich gefreut auf die Serie, war dann aber auch wieder ein bisschen enttäuscht, weil, ja, die haben das vielleicht auch mit Absicht, aber haben das doch sehr kopiert, die Charakter und die Story an sich, wie der Erik schon gesagt hat, war doch dann sehr, hat sich doch dann eher gezogen, was für den Piloten für mich ein bisschen schwierig war. Und ich bin mal der Meinung, dass die eher so in die Richtung gehen wollen, das ganze Ding zu erklären, warum halt unter der Bar die ganzen Bösen da waren, die Zombies und sowas. Ich glaube, da wird die Serie irgendwie hinkommen. Aber ganz ehrlich, mich hat's nicht überzeugt. Also mir war das einfach zu langatmig und zu, ja, unspannend. Weil man, glaube ich, auch weiß, wo es hingeht und warum und dass dann halt die Zombies da sind. Vielleicht was Positives noch zu der Serie. Also mir ist aufgefallen, weil mir, wie es euch gegangen ist oder dem Erik, der den Film auch gut kennt, dass die Mimik und Gestik von den Brüdern doch sehr an die von George Clooney und Quentin Tarantino angelehnt haben, oder? Also diese Kopfhaltung von dem einen Bruder, der damals von George Clooney gespielt wurde, fand ich, waren sehr gleich, sehr analog oder sehr, sehr identisch. Das hat
Ja,
mich
ja.
direkt an den Film erinnert. So, ich weiß nicht, ich kann es schwer erklären, aber ich weiß nicht, Eric, ob du das auch so
Ja,
empfunden hast,
ja.
aber wie sie sich bewegt haben. Da hat der George Clooney in dem Film eine ganz besondere Art und Weise gehabt, sich zu bewegen, so cool zu bewegen, ne? Und das haben die ganz gut wiedergegeben in der Serie. Also die haben bestimmt oft den Film gucken müssen, damit sie das so draufkriegen. Das ist was Positives. Also ich glaube, die Schauspieler können dann schon was. Aber im Ganzen reizt es mich dann da nicht wirklich weiter zu gucken. Also das ist schade, aber ist mal oder so.
Gut, Erik, dein Fazit nochmal. Du bist zumindest nicht mehr ganz sicher, wie viele Folgen du gesehen hast, aber du guckst auf alle Fälle weiter und bis zu Ende,
Ja,
vermutlich,
ich
wenn
gucke
es
das
nicht
mal noch
nochmal
weiter.
schlechter
Ich
wird.
will wenigstens mal sehen, wer die Rolle von Selma Hayek jetzt hat.
Sehr gut. Du kannst
Ja,
mir ruhig. Wahrscheinlich sogar die in den Piloten da.
In die Grube geworfen wurde? Die in die Grube geworfen wurde, oder was?
Nee, die
So meinst du?
im Supermarkt als Geisel genommen wurde.
Ach so.
Oder?
Supermarkt. Ja doch, die haben ja auch, stimmt, das war ja auch so Monsterfiguren, aber die sind ja weggefahren von dem Supermarkt. Da müssten die ja trotzdem irgendwie wieder hinterherkommen und dazukommen.
Ja, aber die haben so leichte Ähnlichkeiten, also die Dunkelhaarige hat so leichte Ähnlichkeiten gehabt mit der. Aber wir werden es mal. Kann
Na
der
gut,
Erik ja uns mal
wenn die
berichten.
sich an den Film halten, dann wird das quasi eine Bedienung sein in diesem
Ja,
Titty
stimmt.
Twister. Ja, denke ich mal.
Bussi, Bussi.
Genau. Oh, sie
Schön
Bussi Lavas.
zu sehen.
Schönste Szene ist ja, wo sich Selma Hayek dann so verwandelt und genau. Und wo er dann irgendwie so sagt, ja, du wirst mein Sklave sein. Nee, sie sagt dann so, du wirst mein Sklave sein. Und er dann so, nein, danke, ich war schon mal verheiratet und schießt dir davon kommen. Merkt ihr das gut?
Spät.
Was wir ja noch gar nicht, oder? Erik, hattest du es gesagt, dass es auf dem Sender El Rey läuft, der ja Robert Rodriguez gehört oder dessen Produktionsfirma oder er auf jeden Fall da mit Inhaber ist.
Erkläre
Also
ich nicht
alles
gesagt.
aus einer Hand.
Deswegen wahrscheinlich auch unmittelbar gleich verlängert, ne?
Genau, er hat seine eigene Serie verlängert, auch nicht schlecht.
Wenn man überzeugt ist, ist man überzeugt. Aber ich weiß gar nicht, wie die Quoten diesmal gelaufen sind, wie es so rübergekommen ist. Aber wenn bei uns schon, naja, ich will nicht sagen dreimal Daumen runter, aber zumindest
Ja, aber wir sind
müdes
ja jetzt auch kein
Desinteresse.
Indikator für das US-Publikum.
Das zum Glück nicht, aber trotzdem. Also man ist ja trotzdem, wir sind ja trotzdem mehr oder weniger Fans gewesen von dem Film, beziehungsweise haben den Filmwesen alle gesehen und fanden ihn nicht schlecht und hier ist es halt mehr so dieses ambitionierte Weiterschauen von Erik, der sagt, okay, ich will mal gucken, wie sich's ausgeht oder wie er die weibliche Hauptrolle übernimmt. Naja. Also vielleicht einfach mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr Hörer da draußen weitergeschaut habt oder total begeistert seid, dann einfach mal reinschreiben, warum ihr begeistert seid. Es wird, wie haben wir es schon angekündigt, unmittelbar eine zweite Staffel geben. Nochmal 13 Episoden. Also insgesamt, wenn es nicht vorher abgesetzt wird, wird man insgesamt 23 Episoden. Die erste Staffel hat, glaube ich, 10 oder hat die auch 13? Bin ich mir nicht sicher. Nicht 10 Episoden. Also 23 Episoden erstmal haben. Ist immerhin ein Klassiker von, boah, wann lief denn der Film? 96 oder so? Also auch schon uralt quasi von gestern.
Kleine Zusatzinfo, wenn der im Fernsehen läuft, nicht angucken, der ist total geschnitten. Also nur DVD Uncut oder Blu-ray Uncut zählt, also weil das, der ist ja immer noch indiziert und da schneiden sie ganz viel raus, insbesondere am Anfang. Das macht dann keinen Spaß. Also wenn ihr den mal im Fernsehen gesehen habt, den Film, und denkt, oh, der war eigentlich nicht so besonders, dann guckt den mal aus der Videothek oder irgendwo in der FSK 18 Fassung.
Das stimmt. Ich glaube, der Film ist dann auch so ganz auch komisch geschnitten. Also es gibt dann wirklich dann im Film, wenn man den im Fernsehen sieht, so Sprünge, wo man sich sagt, wie sind die jetzt eigentlich da nicht hingekommen? Aber so dieses handlungstechnisch, manchmal geht es ein bisschen schnell voran.
24 Minuten, ne?
Ja, so ungefähr.
Da kannst du ja ausrechnen, was da übrig bleibt. Da ist die komplette Anfangsszene weg in dem Dings da hier. Da siehst du dann halt, wie die rauskommen und hinter denen explodiert das. Ja, da fehlt die komplette Anfangsszene, weil der sich da über Behinderte lustig macht, der Typ hinter der Theke, und haben sie halt einfach mal komplett alles weggeschnitten in der Free-TV-Version. Noch etliche andere Sachen.
Was wir jetzt noch nicht gesagt hatten, auch noch, oder habt ihr das gesagt?
Hast du die große Schlaubi-Schlumpfbrille auf, Annemarie, oder?
Bitte, ich hab gerade die Wikipedia auf.
Und große Schlaubi-Schlumpfbrille hat sie heute rausgeholt aus der Schublade.
Eine Rolle spielt auch Wilmer Valderrama, der aus die wilden 70er bekannt ist, der Fez. Der spielt jetzt bei From Dusk Till Dawn diesen, wie heißt er da? Huch, jetzt hab ich vergessen, den Knopf zu drücken. Er spielt da den Don Carlos, also hier mit dem sie telefonieren. Und er sagt, ja, ihr müsst das jetzt hier zur Grenze, beziehungsweise die hoffen sich ja, dass das alles gut klappt. Genau, also der spielt auch noch als festes Cast-Mitglied mit, den sehe ich ja auch immer sehr gerne. Also vielleicht doch
noch wer war das nochmal? Fest war, die 70s Show habe ich zwar gerne geguckt. Ja. Ach, das war der so ein bisschen quasi nie eine Freundin abbekommen hat oder so. Also ein bisschen schwul angehaucht in der 70s Show rüberkam.
Der mit den gelockten Haaren.
Ja, ich glaube, ich habe wieder ein Bild vor Augen. Hätte ich gar nicht erkannt. Und das war der Gangsterboss, mit dem die telefoniert hatten.
Ja, genau.
Uiuiuiui. Cool, da hat er schon mal ganz schön zum Positiven entwickelt. Anyway, bevor wir jetzt zur nächsten Serie kommen, wir haben von Fortsetzung folgt einen Hinweis bekommen. Über Twitter hat uns jemand angeschrieben, dass eine Serie zu Ende gegangen ist, quasi die erste Staffel, Rick and Morty, und ich blank, also nur vom Titel her, sagt das von einem von euch irgendwas? Annemarie, du, die...
Also ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe auch einige in meiner Timeline, die das geguckt haben, und ich hatte es irgendwie immer so halb auf dem Schirm.
Es ist eine animierte TV-Serie von einem gewissen Dan Harmon, der die kreiert hat, und Dan Harmon ist uns zumindest als Fans von Community bekannt. Rick and Morty haben wir noch nicht reingeguckt. Ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mal eine Folge an und dann werde ich zumindest mal so ganz grob sagen, worum es geht. Ist auch in eine zweite Staffel gegangen, hat in Staffel 1, glaube ich, 11 Episoden, so 20, 25 Minuten, kleines Format. Worum es genau geht, Comedy, Science Fiction, Adventure, mehr kann ich leider auch nicht sagen, aber es war ein Tipp von einem Hörer. Rick and Morty, einfach mal reingucken, den Namen werde ich jetzt nicht aussprechen, Extracted 94, über Twitter erwähnt. Also ihr könnt uns gerne auch mal ein paar Tipps schicken. Vielleicht hat sogar das eine oder andere von diesen Tipps der Erik, die Annemarie, der Alex oder ich schon gesehen, und dann werden wir nochmal drauf eingehen. Rick and Morty müssen wir leider passen, haben wir noch nicht gesehen. Gut, Annemarie, dann kommen wir zu den deutschsprachigen News, und da greifst du eigentlich eine News indirekt wieder auf. Bates Motel spielt auch eine Rolle, stimmt's?
Ja, genau. In den USA jetzt mittlerweile für eine dritte Staffel verlängert. In Deutschland war es ja noch gar nicht im Free-TV zu sehen. Und weil der Alex ja vor uns meinte, irgendwie zeitlich, hat er es nicht mehr geschafft, die Serie zu verfolgen. Ab 5. Mai kannst du das wöchentlich ab 22 Uhr auf Fox tun.
Ach, danke schön, Annemarie, für die Info. Ja,
werde ich vielleicht vielen Dank
tun.
Genau, also kann ich wirklich, oder können wir ja alle, wir waren ja Englisch, alle recht begeistert davon, können wir alle empfehlen. Das ist was Gutes. Das kann man gucken. Was auch sehr, sehr gut ist, Sherlock hatten wir ja schon zu Genüge eigentlich besprochen, lief ja jetzt Anfang des Jahres in England die dritte Staffel. Und wie ich finde, relativ zeitnah kommt das jetzt auch ins deutsche TV, nämlich zu Himmelfahrt wird die erste Folge ausgestrahlt. Es sind ja immer 3 Folgen pro Staffel, und dann Pfingstsonntag und Pfingstmontag jeweils zweite und dritte Folge. Immer 3:15, 21:45.
Aber nicht verwechseln, das ist nicht Ostern.
Bitte?
Ich sagte nicht verwechseln, Himmelfahrt und Pfingsten ist nicht Ostern.
Genau, aber komm nochmal Feiertag, yay!
Es gab übrigens, weil die nächste News ist zum Thema Dexter, da werde ich, ich hoffe mal, es ist dann noch online, da kam ein hochinteressanter Bericht auf Deutschlandradio über ja, Serien aus den USA, da wurde Dexter thematisiert, da wurde Breaking Bad analysiert, also so quasi diese innere Struktur. Für internen Gebrauch kann ich es unserem Podcast-Mitgliedern in die Dropbox legen, weil ich den MP3-Stream quasi mit aufgenommen habe, beziehungsweise mir einfach runtergezogen habe, weil das als Download zur Verfügung steht. Leider kann ich es für die Allgemeinheit nicht öffentlich machen, deswegen werde ich es verlinken und vielleicht noch im Vorfeld schon mal auf Facebook posten. Dann kann es der ein oder andere sich mal anhören, ist echt gut gemacht und beschreibt auch nochmal so, was so diese Qualitätsserien wie Dexter und Breaking Bad eigentlich ausmachen und warum die so gut sind. Deine News dazu, Anne-Marie?
Genau, wo du gerade Dexter erwähnst, lief ja bis letzten Sommer 8 Staffeln in den USA. Und ja, in Deutschland, gerade habe ich es noch gelobt bei Sherlock, dass sie relativ zeitnah gesendet werden. Bei Dexter wurde das irgendwie total verschlafen. Okay, muss man auch sagen, die Quoten waren ja immer ziemlich schlecht. Aber es lag vielleicht auch an der Ausstrahlungspolitik. Man weiß es nicht. Jedenfalls, RTL 2 wird ab Mai, 18.05. die 5. Staffel Dexter. Ja, letztes Jahr ist schon die 8. zu Ende gegangen. Aber in Deutschland sind wir erst bei der 5. Sonntags immer in 3er-Folgen die 5. Staffel zeigen. Also wer da noch, wer keine Lust hatte, sich DVDs zu kaufen oder bei iTunes oder wie auch immer, sondern auf die deutsche Ausstrahlung noch gewartet hat, kann das jetzt tun. Obwohl ich sagen muss, hört lieber nach der 4. Staffel Dexter auf, die war echt toll. Danach geht's ja bergab, aber müsst ihr selber wissen.
Alex, du hast doch auch Dexter geguckt. Wie sieht's bei dir aus? Hast du bis zu Ende geguckt?
Ja, oder? Na, ich habe noch 6, 7, 8 vor mir und ich kann es aber leider bestätigen, was der andere da gesagt hat. Es nimmt ab, aber ich werde es jetzt mal durchziehen. Das bin ich einfach der Serie schuldig.
Ja, man jetzt auch bis zu Ende
geguckt, oder? Man muss ja auch mal was zu Ende bringen, von daher gehe ich das mal an. Aber für dich, sag ich mal, du kannst auf jeden Fall nochmal, wenn du mal viel Langeweile hast jetzt im Sommer, kannst du das auf jeden Fall mir angucken. Also das ist auf jeden Fall sehenswert. Das kann man
nicht abstreiten. Wie viele Folgen pro Staffel sind das?
12 oder 13.
Also so halbe Staffeln quasi. Also 12.
Halbe plus Staffeln, ja.
Ja, Showtime ist es ja.
Das ist vollkommen richtig, ja.
Ja, und dann habe ich zum Schluss noch so eine kleine Randnotiz. Schulz in the Box verfolgt uns jetzt auch eine weitere Woche. Wir hatten ja Schulz in the Box und waren ja, wo wir uns jedenfalls alle einigen konnten, außer Daniel, dass diese Knastfolge, als er im Gefängnis ist, sehr, sehr gut war.
Ich fand die auch schlecht. Wollen wir das vorhin 50-50 anbringen? Verzähl okay. Mal nicht die Tatsachen hier.
Entschuldigung.
Das war gescriptet ohne Ende und.
Ja, ich zähl doppelt. ja, jedenfalls die. Meiner
okay,
Meinung
danke
nach
für die Info,
und Eriks Meinung nach kann man die auf jeden Fall gesehen haben und der Meinung ist jetzt auch ProSieben, deshalb diesen Samstag am 19. genau, also am 19. April könnt ihr das Kalender aufmachen. Also am 19. April 23:30 Uhr 23:30 Uhr ProSieben einschalten.
Und jetzt ein echt großes Bedauern für alle die diese Folge leider erst am 20.04. gehört haben. Tut mir echt leid, dass ihr diese tolle Serie Olli im Knast Schulz Box nicht mehr gucken könnt. Gibt's
sicherlich dann noch in der Mediathek auf pro7.de oder wie das heißt. Also irgendwie könnt ihr es immer gucken. Ne, Schulz, erwähnen wer jetzt irgendwie dann doch mal Samstagabend
sich von der schlechten Serie überzeugen will und dem Daniel und
mir. Nein, wir machen das fast jetzt nicht wieder auf. Ich wollte es nur nebenbei fallen lassen, dass das läuft.
Dann hat der Erik noch eine quasi internationale News, wobei er mir natürlich sagen muss, um was es in dieser Serie kurz geht.
Geht um Sky Atlantic, die ja quasi sich zum Seriensender, zum HBO-Haussender gemausert haben. Und die werden ab dem 2. Juni eine Serie zeigen namens Peaky Blinders mit Cillian Murphy und Sam Neill in der Hauptrolle als deutsche TV-Premiere. Ich habe mir das jetzt mal so ein bisschen angelesen, worum es da geht. Die Serie spielt in den 20er Jahren in Birmingham und erzählt von einer Gang, die sich Rasierklingen in die Schirme ihrer Mütze einnähten Fokus steht die kriminelle Familie Shelby, die einen Großteil der Bande ausmachte, als diese im Schatten des Ersten Weltkriegs aufkam. Also, wahrscheinlich ist es wieder so eine Historienserie, so wie Boardwalk Empire oder sowas, so mit so Gangs oder so. Also die Schauspieler Cillian Murphy und Sam Neill sind schon mal ganz gut und könnte man ja mal einen Blick riskieren, wenn das eh irgendwie auf Sky Atlantic läuft.
Da wird es auch unmittelbar danach, beziehungsweise im nächsten Jahr wahrscheinlich erst eine zweite Staffel geben, die dann auch nochmal im Original ist, ausgestrahlt wird auf BBC.
Ja. Ich habe noch eine News von unserem Medienpartner Watch Ever. Die hast du ja bestimmt auch bekommen.
Nö, aber sag, also ich weiß nicht, sag er.
Diese E-Mail an die liebe Fortsetzung folgt Redaktion. Nur der Hinweis, jetzt läuft ja aktuell im Kino jetzt ab Donnerstag, den 17. Ich weiß ja nicht, wann ihr die Folge jetzt hört. Läuft ja der neue Spider-Man-Film. Hier dieser Amazing Spider-Man 2, wie Rise of Electro heißt der, und deswegen zeigt Watch Ever jetzt nochmal alle möglichen Superheldenfilme, zum Beispiel Marvel's Avengers, die Spider-Man-Trilogie, Batman Begins, Dark Knight und so weiter, und darauf haben sie uns nur mal hingewiesen.
Ja, stimmt, habe ich auch gelesen, habe mir überlegt, dass ich von diesen ganzen Filmen, die da aufgezählt haben, eigentlich nicht einen gesehen habe. Also nicht,
na, dann
dass
hast du ja was vor.
Ja, aber
guckt auf jeden Fall Batman an, das Ganze echt nichts falsch
machen. Ja, ja, hier John Carter soll auch nicht schlecht sein. Hat das einer von euch empfohlen? Oder kann das einer völlig empfehlen?
John Carter, das ist der schlechteste von denen.
Ja? Dann habe ich mir zielsicher den richtigen ausgesucht. Nee, aber ich dachte, der wäre nicht schlecht gewesen.
Dieser Riesenflop gewesen, an dem fast Disney krachen gegangen ist.
Echt?
Ja,
oh, so gut
dann doch. 100 Millionen und das war eine totale Gurke. Ich habe es mal versucht anzuschauen, das ist echt
ist so
unerträglich schlecht. Also wenn der Film irgendwie 10 oder 20 Millionen gekostet hätte, da hätte man ja gesagt, ja, okay, man kann drüber wegsehen über diese Sorry-Löcher und über diese hanebüchene Geschichte, ja. Aber wenn das Ding 200 Millionen gekostet hat und dann noch mit plus Werbung und so weiter, also es ist furchtbar, also für das Geld. Nee, guck hier Batman an, Batman Begins oder The Dark Knight, nicht umsonst Oscar nominiert oder Oscar gewonnen, The Dark Knight, und echt toller Film.
Dann werde ich das mal machen. Wir haben ja vielleicht doch mal ein
bisschen
Zeit.
Bist du Comic-Fan?
Ja, schon, aber ich weiß nicht, die ganzen Verfilmungen sind irgendwie spurlos an mir vorbeigegangen, keine Ahnung warum. Aber wenn es bei Watch Ever kommt, dann kann man ja mal reingucken.
Genau, nachholen, schnellstmöglich.
Alles am Stück. Das Problem ist aber nur, ne, ich schaffe zwei Miniserien und dann ein Film sind quasi vier Miniserien. Das ist dann schon wieder fast. Das
kannst du schon machen.
Meine, ja, das stimmt
eigentlich. Watch Ever. Daher keine Ausrede.
Das ist korrekt. Gut, dann kommen wir
zur. Ganz kurz,
kommen nicht zur. Annemarie ist wieder da. Die ganze männliche Ordnung ist dahin.
Weil Erik ja gerade hier Superhelden und alles ansprach und auch Avengers. Marvels Agents of S.H.I.E.L.D., was wir ja letzten Herbst besprochen hatten, die neue Serie, hat sich jetzt fulminant nach oben gesteigert und ist jetzt, hatte großen Game Changer, hängt natürlich mit Captain America zusammen, dem Kinofilm, der jetzt lief, und ja, also ich kann ausrichten, ich gucke sie ja auch nicht mehr, aber ich kann berichten, ist jetzt eine ganz fantastische Serie, mega spannend. Total cool. Also wer vielleicht noch, oder wer irgendwann aufgehört hat mit S.H.I.E.L.D., aber dachte, vielleicht wird es noch. Es wird auf jeden Fall. Guckt das unbedingt weiter.
Ist das jetzt dann schon die zweite Staffel, die läuft, oder ist es noch die erste, die zu Ende läuft?
Ja, die sind ja, aber das ist das Ding, die sind noch nicht mal verlängert. Also,
So ein bisschen heikel, was bei rauskommt, oder was?
Ja, aber wir drücken mal die Daumen.
Sind gespannt. Vielleicht gucke ich da nochmal rein oder auch nicht. Man muss ja mal die Zeit finden, irgendwas zu gucken. Hingegen die nächste Serie.
Warte mal ein, was ist mir ganz kurz
eingefallen. Zu viel zum Thema männliche Ordnung und System.
Nee, ein was nur ganz kurz. Es war ja bis jetzt so, dass Sky, dieses Sky Go war nur für manche freigeschaltet. Also wer bestimmte Pakete hatte, für den war das freigeschaltet. Und wer es... Ja, von den anderen, wer so ein Startpaket hatte oder nur Sky Welt, der musste halt auch was extra bezahlen. Jetzt ist seit kurzem das Sky Go für alle freigeschaltet. Das heißt, für alle Sky-Kunden, jeder, der irgendwie ein Paket hat, auch wenn es das allerkleinste Paket ist, der kann das Sky Go nutzen. Das heißt, man kann auf dem Tablet gucken, iPad, Android, sonst... Ach nee, Android gibt es noch keine App, sorry, aber soll kommen. Ja, natürlich Fernsehen, ja, was weiß ich, was da alles gibt, Apple TV oder sowas, kann man dann Sky Go gucken, und genau das wollte ich noch, oder am Rechner halt.
Aber ich habe nur Schlechtes über Sky Go gehört, nämlich gestern am Montag, als ja Game of Thrones schon verfügbar war, war es über Sky Go 17 Uhr noch nicht verfügbar. Da war hier großes
Getöse. Ist ja furchtbar.
In der Wohnung. Das ist ja. Nur Schlechtes ja, gehört die Anne-Marie über das.
Ja, ja.
Nur Schlechtes.
Ja.
Gut, anyway. Jetzt kommen wir aber zur nächsten Serie des Podcasts The 100. Eine Frage, bevor ich anfange zu erzählen. Ich hatte es ja schon angekündigt. Es ist so ein bisschen, nee, eigentlich ist es ziemlich eindeutig, das Urteil. Nicht ganz eindeutig. Ich schlage wieder aus der Art und ich werde euch schon sagen, warum. Eine Frage zu Anne-Marie. Die CW, ist das eher ein Sender, also andersrum, was für eine Art von Sparte ist der Sender? Du guckst da auch ein paar Serien von dort, ne?
Ja, ja, CW, ja, kann man sagen, ist eher so der Jugend-Mädchen-Frauensender, wird ganz gern so betitelt. Ja,
Arrow, ja. Sag Gossip, ich mal.
Ja, Arrow ja, ist da wieder, schlägt aus der Art, ne? Also das passt ja, nicht so ganz rein.
Aber ja, ist schon, weil sie hatten hier OC California, sie hatten Gossip Girl,
Vampire Diaries.
Wie ist der jetzt? Vampire Diaries, ja.
Buffy
aber
früher.
Buffy,
Dawson's
genau.
Creek.
Froni, aber... Supernatural, genau, und Heart of Dixie, guck ich ja. Ja, es ist schon eher so in die Sparte, aber trotzdem eben mit Arrow dann noch und Supernatural ist ja dann doch nicht so, obwohl ich das ja sowieso immer blöd finde, Serien auf bestimmte Geschlechter oder Altersgruppen drauf zuzuschneiden, aber ja, es ist eher der Jugendcenter.
Gut, dann kommen wir unmittelbar zur nächsten Serie und die spielt, wie gesagt, also wird ausgestrahlt bei The CW und ist ganz grob eine postapokalyptische Serie. Das heißt, das Setting ist folgendes, die Erde ist von einem Nuklearschlag getroffen worden oder sind mehrere explodiert, mehrere Nuklearbomben, das ist nicht so hundertprozentig klar. Jedenfalls, man kann dort nicht mehr leben. Und wie sie das geschafft haben, kurz vorher sind sie alle in einer, nicht alle wahrscheinlich, ein paar Auserwählte, in einer Raumstation, die quasi um den Orbit, im Orbit, um die Erde kreist und segelt und fliegt und dort einfach mal schön zurückbleibt. Und natürlich ist es ein Riesending mit ganz vielen Leuten. Das heißt also, irgendwann sind die Kapazitäten dieser Raumstation begrenzt. Das heißt, immer mal müssen ein paar vor ihrer Zeit dieses Schiff verlassen, sie werden dann gefloatet und quasi einfach in den Raum entlassen. Ein Bekannter, deswegen haben wir die Serie auch rausgesucht, aus Lost spielt dort mit Henry Ian Cusack als, naja, nicht Kommandant, aber so eine Art, wie sagt man, Anne-Marie, was ist denn der Typ, der ist so ein...
Diktator.
Ja, nicht Diktator, ja, ein Kim Jong-il.
Das Sicherheitschef war das doch.
Nee, oder? Nee, das ist egal. Jedenfalls einer der, die was zu sagen hat, vom Rat der Weisen, nenne ich es erstmal so. Der ist dort oben, der spielt eine Hauptrolle und relativ schnell oder beziehungsweise ganz am Anfang werden 100 Leute, deswegen auch The 100, nach übrigens dem gleichnamigen Roman von Cass Morgan, der, wenn man den Amazon-Kritiken vertrauen kann, nicht besonders gut ist. Trotzdem, das Grundsetting der Geschichte stimmt irgendwie. Also 100 Leute werden ausgesucht und werden auf die Erde geschickt. Eigentlich hätte
ja,
man noch zwei...
nicht nur 100 Leute, sondern Jugendliche.
Ja, lass mich doch mal ausreden. Du, ja? Oh. Männliche Ordnung hier. Also 100 Leute,
ja, 100
werden,
Leute gefragt.
Werden auf die Erde geschickt, die quasi so eine zweite Chance bekommen. Denn eigentlich, ich habe es ja gerade gesagt, diese Raumstation nähert sich quasi ihrem... Verfallsdatum, der Sauerstoff reicht nicht mehr aus und immer mehr Leute müssen quasi entlassen werden, damit diese Überlebensspanne dort verlängert werden kann. Jetzt versucht man zwei, drei Generationen vor der eigentlichen Zielphase mal auf diesem Planeten runterzukommen und zu gucken, ob er vielleicht doch wieder belebbar ist. Wie Anne-Marie schon angedeutet hat, diese 100 sind natürlich irgendwie die stärksten ihrer Generation, jung, dynamisch und fit. Und das ist so ein bisschen ein Kritikpunkt dieser Serie. Es wird auch so ein bisschen ausgeschrieben ein Teenie-Drama und es sind halt wirklich sehr, ja, größtenteils gut aussehende junge Leute, aber alle so gefühlt nicht älter als 25, alles in diesem Bereich, aber auch nicht viel jünger als 17, 18. Wobei da eine zumindest nach in den weiteren Folgen dabei ist, die vielleicht 12, also deutlich jünger ist. Aber im Großen und Ganzen 100 Leute, die diese Erde auf diese Mission kommen, die dort einfach mal runtergelassen werden und die nicht irgendjemand sind, denn die saßen alle im Knast. Also alle von denen hatten irgendwas am Hut. denn die Politik da oben ist relativ rigoros, also jeder, der sich ein Verbrechen schuldig macht, der wird automatisch in den Knast gesetzt. Also oben ist halt ein hartes Regime und man versucht da irgendwie unter Kontrolle zu bringen und alle, die größere Verbrechen begangen haben, werden dann auch einfach mal an die Luft gesetzt im Weltraum. Also diese 100 Leute landen auf der Erde, es klappt nicht alles so ohne weiteres, wie es klappen sollte, denn ein paar spielen dort ein bisschen verrückt, beziehungsweise lassen sich einfach mal in der Schwerelose treiben, bis die Gravitation einschlägt, dann schlägt einer in die Versorgungsleitung, jedenfalls ist die Funkverbindung zur eigentlichen Orbitstation abgebrochen. Natürlich hat jeder dieser 100 Jugendliche ein Armband, ein Vitalzeichen, wie auch immer das nennen sollte. Also die Vitalzeichen können dort oben registriert werden. Man kann gucken, wie der Puls, wie die Atmung, wie alles funktioniert. Was dann von den Jugendlichen relativ schnell ausgenutzt wird, weil einer dieser Personen schwingt sich quasi zum Führer auf und sagt, ey, ihr müsst diese Bänder abnehmen, sonst seid ihr auch nur wieder Sklaven. Das Grundkonzept ist im Prinzip so dieses, was früher vielleicht Australien war, also alle Strafkolonien, sind quasi, die ganze Erde ist eine Strafkolonie und diese leichten jugendlichen Straftäter werden dort unten ausgesetzt. Natürlich gibt es dort unten...
Ach so, so eine Straftäter?
Ja, die haben alle, waren alle im Knast.
Aber wie du ja gerade schon gesagt hast, also wirklich...
Für stellenweise Lappalien, genau. Also einer unserer Hauptprotagonistin, die... ist das Clark Griffin? Namen habe ich immer nicht so. Also eine blonde, lockige, relativ hübsche. Die ist quasi nur im Gefängnis, weil sie die Wahrheit mit wusste oder mit ans Licht hätte bringen können. Denn ihr Vater wurde oben auch gefloatet, weil er war einer der Bordmechaniker und hat quasi herausbekommen, dass diese Station einen Systemfehler hat und eben nicht mehr repariert werden kann, sodass man halt gezwungen war, eben auch dieses Experiment mit diesen 100 Leuten da zu starten, um zu schauen, überleben die da unten oder nicht. So. Natürlich, ne, 100 Leute, die da unten aufkommen, sagen wir 50 Männer, 50 Frauen, die versuchen da unten eine Kolonie aufzubauen, sich quasi von vorne auf zu beginnen. Diese kleine Blonde, die will gleich mal zu einem Berg, zu einer Versorgungsstation. Es gab so quasi einen Punkt, wo damals, als man die Erde verlassen hat, Lebensmittel und Versorgungszeug am Boden zurückgelassen worden sind. Natürlich ist diese Kapsel weit ab von dem eigentlichen Zielort gelandet und man kommt nicht so ohne weiteres hin, man bekommt so einige Probleme. Was dann relativ schnell natürlich klar wird, es gibt dort die Grounders, nennt sich das, also irgendeine dunkle Macht oder Leute, Affen, wie auch immer, das bleibt so ein bisschen ominös noch, irgendjemand lebt dort unten und wenn man diesen Fluss überquert, greifen die an. Es gibt auch ein paar Abnormalitäten im Sinne von, radioaktiv verstrahlte Tiere, die da plötzlich ganz anders aussehen, als sie eigentlich sein sollten. Also Riesenschlangen und Hirsche mit zwei Köpfen oder zwei Gesichtern. Relativ viel buntes, abstruses Zeug. Also, Grundsetting meiner Meinung nach eigentlich ganz cool. Endzeitdrama, wieder so ein apokalyptisches Ding. Also wie gesagt, die Erde ist eigentlich dahin und nur eine Handvoll Leute leben im Orbit. Die versuchen wiederum unten dann, nachdem sie dann festgestellt haben, dass es mittlerweile auch, man kann dort leben, irgendwie über die Runden zu kommen und ein Teil versucht hat, weil sie eben Straftäter sind, eben diesen Kontakt nach oben zu unterbrechen. Ein Teil versucht krampfhaft irgendwie zu diesem Punkt zu kommen, wo man hingeht. Grundsetting hat mich wirklich überzeugt, war ich überrascht. Einziger Kritikpunkt, den ich momentan habe, ist eben dieses jugendhafte Grüppchen, was da runtergelassen wird, was am Anfang also mich ziemlich gestört hat. Das sind halt ein Haufen Teens, die alle ganz gut aussehen, was ein bisschen aberwitzig ist und dann die ein oder anderen Probleme haben. Oben die Gruppe in der Raumstation erinnert mich so ein bisschen an Star Trek eher. Das sind die älteren Leute, die dann irgendwie um Überleben kämpfen. Diese Ränkekämpfe, also gegenüber dem eigentlichen Hauptkommandanten der Raumstation und Henry Ian Cusack, der eigentlich versucht hat, durch irgendwelches Ränkespiel an die Macht zu kommen. Ist alles ein bisschen Stereotyp, aber, und jetzt mal Bottomline, mich hat es dann trotzdem gefesselt. Ich muss sagen, interessanterweise habe ich dann doch 4 Folgen geguckt. Ich finde es eine relativ interessante, für mich gelungene Mischung aus Sci-Fi. Also man hat so ein bisschen Weltraumspaß oben noch. Man hat unten dieses Ominöse, was mich so ein bisschen stellenweise an Planet der Affen erinnert hat. Also dieses Setting, man rennt durch den Dschungel, irgendwas taucht auf. Ich hatte so ein paar leichte Lost-Momente, weil in einer Folge verstecken die sich vor einem radioaktiven Nebel, der ankommt, in einem Auto und dann trinken sie zum ersten Mal 3 Jugendliche Alkohol, irgend so ein Moonshine-Zeug, was sie da unten gefunden hatten, also irgendein Whisky. von der ganz guten Sorte. Ja, also, mir hat es eigentlich ganz gut gefallen. Interessanterweise bin ich positiv überrascht worden, habe eigentlich nichts erwartet, fand die erste Hälfte auch ziemlich blöd, hätte eigentlich nicht weitergeguckt, aber es gab am Ende diese dunkle, ominöse Macht, die da plötzlich auftaucht, die Grounders, die das Ganze wieder rumgerissen haben. Nichtsdestotrotz hat diese Serie trotzdem ihre Schwächen. Zum einen finde ich viele von den Schauspielern, die dort auftauchen, irgendwie doch ein bisschen platt, ein bisschen einfach gestrickt und uninteressant, aber so diese Hauptcharaktere, diese Lead-Charaktere sind zumindest für mich genügend interessant. Die Mädels sind nicht anzuschauen, dass ich weitergeguckt habe und auch dieses ganze Ränkespiel oben um diese Raumstation. In den weiteren Folgen, so viel als Ausblick, es gibt noch Leute, die nachkommen wahrscheinlich, die was unten am Boden passieren, die Grounders, ist noch nicht so richtig klar, man sieht sie noch nicht so richtig, also das wird sich noch ein bisschen hinziehen. Es wird in Staffel 1, ja, ich denke mal auch, weil es ist so eine Mid-Season-Serie, auch erstmal 12 oder 13 Folgen geben, läuft im Format, also diese 40 Minuten, mein Urteil, das mal vorweg.
40 Minuten?
40, ja, nicht 40 Minuten oder noch länger, Alex?
Relativ kurz, oder?
Ich war doch nur 29. Also ich fand es halt auch ziemlich kurzweilig. Ich habe dann, wie gesagt, die ersten vier Folgen, die verfügbar sind.
Ach, Entschuldigung, ich habe es gerade mit unserer nächsten Serie verwechselt. Entschuldigung,
bitte. Die ersten vier Folgen, nicht am Stück, aber mit Unterbrechung geschaut und fand es nicht so schlecht. So, jetzt gehen wir gleich mal richtig tief runter. Also intern, ihr werdet es nachher auch auf fortsetzungsfolg.net sehen, ist dann unsere Wertung nochmal zu sehen. Anne-Marie. Du bist diejenige, die die schlechteste Punktzahl gegeben hat. Jetzt kannst du mal deine ganzen Kritikpunkte an den Mann bringen oder an die Frau.
Ja, zu Recht habe ich die schlechteste Punktzahl gegeben. Also ich fand das ja furchtbar ermüdend. Ich fand das nicht nachvollziehbar. Ich fand, was du ja jetzt auch schon gesagt hast, die Charaktere alle so eindimensional und alles so vorhersehbar. Und es hat mich furchtbar gelangweilt und... Also ich kann es ja auf der einen Seite nachvollziehen, weil ich erst dachte, warum schicken die 100 Jugendliche darunter? Die wissen doch nichts, die können doch nichts. Aber ja, die müssen halt da oben ihre Station von Menschen befreien. Naja, und da kann man ja mal die runterschicken, die sowieso straffällig waren. Aber trotzdem fand ich das so blöd. Und dann noch da unten und dann total vorhersehbar, diese Gruppendynamik, die sich da jetzt schon zusammentut. Dann hier der obligatorische Bösewicht in Anführungsstrichen da mit seiner Gefolgschaft, die ihm dann blind quer bei Fuß stehen und dann unsere Anführerin mit ihrem Love Interest und dann sie ist die schöne Blonde und dann gibt es die Dunkelhaarige, die Gemeine und Fiese und dann, ja, das Ende dann, das war mit diesem Jasper oder wie er hieß, der hier immer die lustigen Sprüche gemacht hat. Ja, was da noch alles passiert da am Ufer und ach herrje, also ich habe mich da richtig geärgert, ich habe mich da durchgequält, ich hatte davon überhaupt nichts angesprochen, ja, ganz schlecht.
Aber da muss ich sagen, zum Beispiel als Kritik oder als Rechtfertigung, diese Charaktere entwickeln sich noch erstaunlich gut. Ich meine, gut, man muss halt über diesen Piloten hinwegkommen, das ist logisch. Octavia, diese dunkelhaarige Böse, sage ich jetzt mal so, die kriegt noch eine Tiefe, wo man sagt, okay, die wird dann doch ganz sympathisch. Auch der Anführer, ich weiß nicht, ob wir jetzt von dem gleichen reden. Du redest von dem, der nicht diese ganz komische, etwas breite Nase hat, ne?
Das weiß ich nicht mehr. Ich
hab naja. Also es gibt zwei so Bösewichte, in Anführungszeichen. Einer, der quasi so diese Macht an sich zieht, wo man nicht so ganz klar ist, warum er überhaupt da unten ist. Man weiß nur, dass wenn er quasi dort wieder an Bord der Raumstation kommen würde, beziehungsweise wenn ein Trupp auf den Planeten runterkommt, auf die Erde runterkommt, dass er dann wohl arge Probleme bekommt. Also vermute ich mal, hat er irgendjemanden umgebracht, das Leben genommen. Also hätte er da ein bisschen Probleme. Und dann gibt's noch einen, der gesichts sehr auffällig ist, sage ich jetzt mal so. Also der weicht vom Erscheinungsbild des normalen Erscheinen doch ganz schön. Wie sagt man dann? Wie heißt es?
Gesichtselfmeter.
Ja, so ungefähr. Klingt es ein bisschen gemein. Der entwickelt sich auch. Also das ist so ein typischer, ja, wie sagt man so, Anti- Held, also der weder Sympathie noch irgendwas anderes irgendwie an den Tag bringt und dann aber, da wird ein interessanter Twist gefunden, wie man ihn vermutlich in die Grounders mit integriert, also da kommt noch ein bisschen was. Charaktere können sich entwickeln, aber es bleibt halt, wie du schon gesagt hast, es sind halt relativ junge Schauspieler, wahrscheinlich alle nicht besonders bekannt oder nicht besonders erfahren oder nur in kleinen Rollen und ja, man muss da halt drüber wegsehen.
Ja, und auch die Story dann oben im Raumschiff, im Ark da. Also Henry Ian Cusack, das schon, dass er so vorspart, dass er da mitmacht. Und der andere ist ja Isaiah Washington, den wir auch aus Grey's Anatomy kennen, Dr. Burke. Und das war mir alles so egal, was da oben wäre. Da wäre die eine fast hingerichtet worden und dann wird sie doch noch gerettet und bla und ja.
Aber Anmarie, okay, geht das dir eigentlich auch so? Ich habe so das Gefühl, hier Henry Ian Cusack, so richtig gute Rollen bekommt er nicht mehr, oder? Er ist nicht so ganz teamkompatibel, oder?
Den will niemand.
Ja, irgendwie habe ich einen Eindruck. Also er kriegt so, also ich, bei der letzten, wie mal geguckt, wie hieß das nochmal? Ist er nach einer Staffel rausgeschrieben worden oder rausgegangen? Und jetzt bei der ist ja auch nicht so gerade der Brüller. Vielleicht wird er nachher unheimlich erfolgreich. Also die Kritik des Buches ist ja im Prinzip, dass es zu viel Love Interest ist, was hier zum Glück noch sich einigermaßen in Grenzen hält, obwohl es dann auch nach der vierten Folge schon klar ist, dass da zwei zusammenkommen, die nicht zusammenkommen dürfen, weil dann nämlich noch, wie immer so, ne, die zweite Frau dann plötzlich auch noch zukommt. Naja, mal gucken.
OMG!
Ja, genau so. Also es ist schon sehr stereotyp und man muss schon, aber sind das Sci-Fi-Serien nicht doch relativ oft eben sehr stereotyp, sehr einfach gestrickt?
Also jetzt bitte, das ist ja wohl der größte Quatsch, den du erzählst.
Was, Sci-Fi-Serien sind relativ einfach gestrickt?
Da an Raumschiff Enterprise das nächste Jahrhundert, das hat ja wohl tiefer bis zum Bodensee runter gehabt. Das ist jetzt eine Aussage, die
du nicht so nicht stehen lassen kannst, oder was? Aber sag mal deine Kritik, Alex. Wie sieht's bei dir? The 100?
Ja, also ich stehe so zwischen der beschwipsten Annemarie und dir. Die Story an sich fand ich eigentlich sehr interessant und sehr, sehr gut. Hätte man das mit erwachsenen Schauspielern besetzt, hätte da ein Schuh draus werden können. So gefällt es mir einfach nicht, weil, wie gesagt, diese Teenager-Gruppe da auf dem Planeten ist einfach wirklich, also das ist eine Teenager-Serie für mich. Von daher kommt es einfach für mich nicht in Frage.
Das wirkt so ein bisschen wie Ferienlager da unten manchmal. Ja. Also wirklich so ein Haufen junger Leute, die zum ersten Mal sich selbst überlassen sind und so kommt das auch rüber dann. Also du hast schon recht, also mit ein paar Charakterschauspielern hätte das
so richtig gut werden können. Dann hätte es auch vielleicht so ein bisschen Lost-Abklatsch gegeben, weil das auch wieder so alleine auf einer großen Esche und dann kommen die Others und
die deswegen Grounders. Vielleicht,
ja, das war jetzt
ich weiß schon.
Epischer Vergleich meinerseits, von daher aber wie gesagt, schade, hätte was werden können, aber so auf jeden Fall Daumen runter auch von mir.
So, Erik, jetzt kannst du dich bei allen Frauen unbeliebt machen, was sind denn deine Hauptkritikpunkte?
Wieso bei Frauen? Ach so, ja, wegen meinen. Nee, ich habe mir auch überlegt, während ich das geschaut habe, ich dachte, oh Gott, wie scheiße ist das denn? Habe ich mir überlegt, wie könnte es denn besser sein? Und ein Ansatz, den ich für mich jetzt persönlich gedacht hätte.
Nackte Schauspielerin.
Was, ja, wäre auch gegangen. nee, aber was man zum Beispiel hätte machen können, man hätte die Story leicht verändern können. Zum Beispiel, wenn diese Kids, die da unten auf der Erde landen, wenn die, sage ich mal, in so einer Art Hyperschlaf gewesen wären und dann, wo sie aufwachen, sich quasi an nichts erinnern können. Ja, sie sind halt auf diesem Planeten, wissen von nichts, bekommen aber immer irgendwelche Nachrichten von dem Mutterschiff quasi, die nur irgendwie verstümmelt ankommen, wo nur ein bisschen was ankommt, wo sie halt immer so häppchenweise Informationen bekommen, was sie dort tun sollen. Das wäre vielleicht noch irgendwie interessanter gewesen, aber hier, da stimmt halt einfach gar nichts, ja, also das ist so ziemlich die letzte Rettung der Menschheit, ja? Also sind wir uns alle einig, weil dieses Mutterschiff, was quasi wie das Elysium ist hier in dem anderen Film, das dümpelt da so in seine Umlaufbahn und das hält halt nicht mehr lange und geht halt kaputt und ja, Sauerstoff geht langsam aus, also sie müssen irgendwas tun. Das heißt, die letzte Rettung der Menschheit, der Menschen, die an Bord sind, ist eben diese Entsendung von diesem Trupp. Was macht man dann? Man nimmt wirklich völlig ahnungslose Jugendliche, die man in eine Situation begibt, mit der sie überhaupt nicht klarkommen, wo sie wo sie nicht gelernt haben, wie sie damit umgehen sollen. Man hat die nicht in irgendeiner Weise mal trainiert oder so, man hat gesagt, hier Survival-Techniken oder irgendwas, man hat ihnen nichts mitgegeben, wie sie sich damit sich durchschlagen können. Also das ist für mich völlig hanebüchen gewesen am Anfang. Das ging ja so weit, ich habe es ja, glaube ich, auch bei uns im Dokument geschrieben, ja, stellen sich total doof an. Ich meine, was soll das? Warum schickt man die da runter? Ne? Und wie gesagt, die eine da, die im Weltraum aufgewachsen ist, die kann auf einmal eine Karte lesen. Ja, also wie geht denn sowas? Ja, die nimmt die Karte. Ja, wir müssen da hin, da zu dem Berg. Das ist der Berg, da müssen wir hin. Ja, klar. Super. Ne? Also ich saß nur da, ey, meine Stirn war schon rot, weil ich mir so oft mit der flachen Hand vor die Stirn geklopft habe, weil da so viele Szenen drin waren. Ich dachte, oh Gott, hat sich das außer dem Regisseur und irgendjemand das Ding mal angeschaut, ja, wirklich mal mit einem realistischen Blick auf diesen Film, ja, wie Unsinn, was für ein Unsinn das ist, für ein himmelschreiender Unsinn, aber anscheinend nicht. So ganz, ganz furchtbar.
Ja, das ging mir ja auch so, also du hast ja recht, das ist halt so ein Trupp ahnungslos, die da runtergeschickt werden. Es wird halt einfach nur erklärt, es sind halt Laborratten, wo man einfach mal schauen wollte, überleben die oder nicht. So, und zu mehr sind die anscheinend.
Aber dann hätte man denen doch wenigstens mal noch ein bisschen was an der Hand geben können,
um
die Chancen zu erhöhen. Es ging ja nur darum zu testen, ist dort Strahlung, ja, verrecken die alle durch die Strahlung. Aber man hätte ja sagen können, okay, wenn da keine Strahlung ist, müssen die ja irgendwie klarkommen und dann können die das mal besser vorbereiten, wenn nachher der Rest kommt.
Naja, das haben sie ja gesagt. Die haben ja gesagt, geht zu, ich sage jetzt mal, Mount Rushmore, dort ist das geheime Lager, dort findet ihr alles, was ihr braucht. Dass die dort nicht hinkommen und in den ersten vier Folgen
Zauberwort ist Redundanz bei solchen Missionen. Redundanz ist das Zauberwort bei allen Missionen.
Erik, eine Raumstation, die quasi in den letzten Zügen liegt, die halt nur noch eine Kapsel hat, um irgendwie die Leute runterzukicken. Für 100 Leute Lebensmittel, ja, irgendwas runterzubringen, hatten sie nicht Zeit und jetzt bauen sie halt wie früher, wie in diesen guten alten, weiß ich nicht, Dschungel-Owald-Ritter-Serien mit Bäumen quasi eine Festung gegen die Grounders. Es wirkt manchmal lächerlich, ohne Frage. Wie du schon gesagt hast, also man hätte da vielleicht noch mal ein bisschen mit einem Realitätsabgleich da irgendwie rangehen sollen an die Serie und vielleicht auch nicht nur eben U20, wie du geschrieben hast, runterschicken, sondern vielleicht auch noch vielleicht ein, zwei erfahrene Knastis oder vielleicht ein paar Freiwillige, weil ich kann mir gut vorstellen, wenn du sagst, wenn man da was Gutes draus machen will, es gibt ja bei so einer Raumstation immer welche, die, pass auf, ihr könnt hier oben verrecken oder ihr könnt eben eure Dienste unten versuchen einzusetzen. Ob er überlebt, wisst ihr nicht, aber probieren könnt ihr es, ne? So oder so. Entweder jetzt verrecken oder etwas später.
Oder um dann noch ein bisschen mehr Spannung irgendwie reinzubringen, hätte man ja irgendwie zwei Gruppen runterschicken können, die voneinander nichts wissen oder sowas, die dann irgendwann aber es wären so viele Ansätze gewesen, wo man gesagt hätte, man hätte es ein bisschen interessanter machen können, aber einfach nur so platsch, da 100 Leute dahin, ein paar verrecken noch, weil sie sich zu dusselig anstellen auf dem Weg nach unten, ne? Also, und dann, ja, sind sie halt falsch, an der falschen Stelle gelandet und ja, manche haben so gleich völlig blinden Aktionismus. Ja, wir müssen da hinten zu dem Berg hier. Ja, scheiß drauf, da ist irgendwie atomar verseucht. Wir müssen da trotzdem hin. Und die anderen sagen, nö, bleiben hier und so. Und also, ach nee, furchtbar. Ich muss vorhin lachen, wo du gesagt hast, ja, 50 Frauen und 50 Männer. Da habe ich mir so gedacht, ja, hätte eigentlich auch eine gute Basis für sehr viel Spaß sein können.
Aber anderes Film, anderer Genre. Nicht anderes Film, anderer Film und anderes Genre. Aber ich muss nochmal sagen, also ich guck's weiter, ich bleibe auch dran, ich find's auch irgendwie halbwegs spannend. Einziges, was mich wirklich bei der Stange hält, ist dieser von Alex angesprochene Mystery-Faktor, dieses The Grounders. Ich will halt einfach ganz gerne wissen, wer sind die Grounders? Die wurden in den vier Folgen immer mal, also ein kurzer Glimpse bekommt man da mal ganz kurz angeteasert. Man erkennt nicht viel, man hört sie nur, man sieht sie ein bisschen reagieren, aber das bleibt so ein bisschen im Dunkeln. Für mich, glaube ich, wäre die Serie ziemlich schnell uninteressant, wenn die genauso platt wie die 100 Kids da unten auf der Erde plötzlich dort noch eingeführt werden. Also da müssen sie mal gucken, vielleicht ändern sie das noch ein bisschen, bringen noch ein bisschen Spannung rein.
Aber es klingt schon so ein bisschen wie dieser Will Smith-Film mit Jaden Smith hier, dieser After Earth, der auch die Goldene Himbeere bekommen hat hier, ne? Oder?
Ich habe den Film nicht gesehen.
Ich habe ihn auch nicht gesehen, was sich auch bestätigt hat, dass es sich nicht gelohnt hätte. Leider stürzt irgendwie das Raumschiff mit denen ab und Will Smith ist irgendwie verletzt und hat dann irgendwie so ein Funkgerät und muss da sein. Sohn muss dann halt irgendwo hin und die stellen halt fest, okay, sie sind irgendwie auf der Erde notgelandet und die Erde, die ist schon vor zig hunderten Jahren verlassen worden und da haben sich mittlerweile auch ganz komische Sachen entwickelt und klingt sehr ähnlich, finde ich.
Könnte sein. Ich werde euch jedenfalls auf dem Laufenden halten, ob sich irgendwas Spannendes...
Oh, wir sind da sehr dran interessiert.
Ich weiß, ich weiß. Auf dem
Laufenden hältst.
Wenigstens einer,
vielleicht kannst du immer mal so ein, vielleicht kannst du immer mal so eine, einfach so eine Zahl fallen lassen. Jetzt sind es noch 90 oder jetzt sind es noch 87.
Ja, das ist ja auch so ein Punkt. Ich glaube, also gefühlt sind ja auch schon mindestens 20, 30 Leute irgendwie über den Jordan gegangen. Also werden nicht ganz so viele sein. Aber
man merkt
halt
nicht, weil die einem ja, die bedeuten einem ja nichts. Deswegen hat
man
da keinen
Bezug. Nee, man sieht die auch nicht. Man hat ja bloß eine Handvoll, die irgendwie agieren. Aber wenn man das so betrachtet, dann müsste es
agieren in Anführungszeichen bitte, ja. Agieren in Anführungszeichen.
Gut, also komm. D100, eine Serie. Guckt es am besten selber mal an. Aber wie gesagt, mit der Prämisse, Annemarie, Alex und Erik geben eher Daumen nach unten, beziehungsweise ein zögerliches, seitwärts bewegtes Lächeln. Aber auch eher nur, weil ja die Grundtendenz ist da irgendwie schon ganz nett gewesen.
Also
aber
ich gebe meine Punkte auch nur für Desmond.
Nur deswegen, ansonsten wären es ganze Null gewesen, so schlimm. Obwohl ich Desmond überhaupt nicht überzeugend fand in dem Ding. Also ich fand ihn eher auch steif und hölzern.
Ja, ja, war echt furchtbar. Aber es geht ja ums Prinzip.
Also ums Prinzip. Muss ja noch dazu sagen, so die ersten 2-3 Minuten von der Serie dachte ich, oh, das sieht ja ganz interessant aus. Umso enttäuschter war ich dann, als es irgendwie so richtig losging.
Erik hat gerade seine Punktnummer geändert, das geht aber so nicht, ne?
Ich habe noch mal ein bisschen abgewertet, weil es war doch schlechter. Und du wolltest vorhin auf die Schnelle, hast mich unter Druck gesetzt.
Nee, das war schon die ganze Zeit drinne, die Punktzahl. Die waren von Anfang an drinne, unmittelbar danach.
Ich habe jetzt festgestellt, das war es jetzt doch nicht wert. Ich habe es noch mal abgewertet.
Bewertung wie immer seht ihr dann auf fortsetzungfolg.net. Dann könnt ihr einfach mal reinschauen und es wird dann natürlich die korrekte Bewertung eingeschrieben, die bei Start der Aufnahme im Dokument drin standen, Erik. Gut, also, dann kommen wir nochmal zu den, die würde ich reinschreiben, zu den sonstigen News. Annemarie, deine How I Met Your Mother Spezialfolge mit Luise kam sehr gut an. Ich muss sagen, ich kämpfe mich immer noch ein bisschen durch die letzte Staffel durch.
Wie weit bist du denn?
Ich glaube immer noch bei 9 Folgen. Irgendwie habe ich gerade keinen Bock weiter zu gucken, weil es ist, also so am Stück, ich weiß nicht, du hast es ja wahrscheinlich Woche für Woche geguckt.
Yep.
Am Stück finde ich es momentan echt langweilig. Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum. Also ich gucke es auf alle Fälle noch zu Ende. Du könntest mich theoretisch spoilern, draufgehen, ne? Aber momentan fällt mir das jetzt der Antrieb, da weiter zu gucken.
Ich spoilere dich dahingehend, dass ich sage, guck nicht das Finale, guck bis zur...
Ja, jetzt Momente mal, ne? Also ich meine, ihr habt mich ja schon bei der Aufnahme zu dem Finale von Breaking Bad nicht eingeladen. Jetzt habt ihr auch How I Met Your Mother ohne mich aufgenommen gehabt.
Ich dachte, du liegst noch total zurück.
Nein!
Oh nein, das tut mir leid.
So, also jetzt. Aber Tacheles hier, erstmal spoilerfrei, ne? Jetzt nicht so schlecht. Ich fand aber die Staffel total scheiße. Also die, bis auf so die letzten Folgen, wo es dann so ein bisschen ins Finale so reinging, wo man schon gemerkt hat, okay, jetzt ja, drücken sie nochmal ein bisschen so richtig drauf, dass man dann richtig die Figuren vermisst, so nach dem Motto, ja. Da fand ich es ganz gut, aber ansonsten die letzte Staffel fand ich extrem tröge und da habe ich mich echt schwer getan. Ich habe dann nachher, als die letzte Staffel an dem Tag, wo die letzte Folge erschienen ist, habe ich dann wirklich den ganzen Rest der letzten Staffel in einem Rutsch geguckt und habe mich da durchgekämpft, teilweise durch manche Folgen und habe dann auch die letzte Folge geschaut. Ich fand die nicht so schlecht wie ihr, Annemarie und Luise. Ich habe euren Podcast ja dann auch gehört gehabt. Ihr kritisiert da viele Sachen. Ja, ich fand es trotzdem ganz, ganz nett gemacht. Muss jetzt halt spoilerfrei bleiben, ne? Ich fand es jetzt nicht so schlecht wie ihr. Also ich fand es okay und was ich auch ein bisschen scheiße finde, dass jetzt wieder im Internet so viele so, ja, die ganze Serie wird kaputt gemacht durch die letzte Folge und guckt die ja nicht an und so, das erinnert mich so sehr an Lost damals und das finde ich nicht so okay, weil die war schon auf ihre Weise, war die letzte Folge schon okay, viele haben sich es halt anders vorgestellt, okay, es ist halt anders gelaufen, ne?
Das finale Wort von Erik, ich werde es auch nochmal anschauen und dann werde ich meinen Senf auch nochmal dazugeben. Alex braucht man nicht zu fragen, der hat es, glaube ich, nie geschaut. Aber wie gesagt, meine Tendenz momentan, Annemarie, es ist wirklich so, also ich kann es nicht anders beschreiben, also ich bin da momentan eher gelangweilt. Vielleicht kommt das irgendwann nochmal, also ich finde es nicht so besonders.
Ja, nee, ist doch okay, wenn es dich langweilt,
kannst du das. So ging es mir auch, Daniel.
Gut.
Aber wie gesagt, dann gegen Ende nimmt es noch ein bisschen mehr Fahrt auf und letzte Folge, da ziehen sie das Tempo extrem an, da wollten sie irgendwie noch ganz viel irgendwie abschließen und das nochmal und das nochmal und das nochmal und dann springen sie da noch drüber und manche Sachen werden halt nur kurz erwähnt und das sind so Sachen, wo sich die Annemarie da ein bisschen gestört hat, dass eben manche Sachen nur mal kurz kurz erwähnt worden, während sie sich vorher über manche Dinge über folgenweise ausgestreckt haben, halbe Staffeln, aber die mussten dann halt irgendwie Sachen zu Ende bringen. Ich meine, wenn es wie bei Lost gewesen wäre, dass sie nicht alles beantwortet hätten, dann wären auch wieder viele sauer gewesen.
Annemarie, du hast noch eine News, die ich anhand deiner Notizen nicht
einordnen kann. Nein, ich muss noch was zu How I Met Your Mother sagen. Ja, also, weil es ja eben Leute gab, die das Finale nicht ganz so toll fanden oder richtig schlecht. Ein paar Tage später sind dann auch die Produzenten so ein bisschen zurückgerudert oder haben zumindest gesagt, dass auf der DVD-Komplettbox dann von der Serie auch ein alternatives Ende mit drauf sein wird. Und dann habe ich ein Interview gelesen, wo sinngemäß gesagt wurde, also von Carter Bass war es, glaube ich, erst 2 Wochen bevor das Finale überhaupt lief, also die haben ja auch relativ zeitnah gedreht, haben sie im Schnitt dann beschlossen, welches Ende sie dann nehmen. Also sie hatten quasi 2. Und das finde ich jetzt irgendwie schon wieder, wenn sie doch sagen, ja, sie hatten dieses eine Ende schon die ganze Zeit und ja, sie hätten aber noch ein anderes in der Tasche gehabt. Das finde ich dann schon wieder ätzend. Also wenn man schon so ein Ende macht, dann soll man auch dazu stehen und sagen, ja, wirklich, das war der finale Plan und nicht noch ein alternatives Ende raushauen.
Ja, wenn du das drehst, wenn du sowas drehst, dann kannst du nicht sagen, ja, du drehst ein Ende und das ist es halt, sondern dann reicht es, wenn da irgendein Beleuchter oder ein Make-up oder irgendwas, jemand, der da zugeguckt hat, als es gedreht wurde, dann weiß der sofort, ah, ich weiß, wie es ausgeht und lass da mal irgendeinen twittern oder sowas. Das ist ja dann super GAU. Dann drehen die meistens bei solchen Sachen ja doch mehrere Möglichkeiten, sodass dann eben die Leute verwirrt sind. Die wissen es halt nicht dann, was nun das richtige Ende ist.
Nee, also ich denke mal, da die werden schon mit Leuten zusammengearbeitet haben, die da nicht erst seit gestern angestellt sind und die haben alle schon ordentlich was unterschrieben. Das haben ja übrigens auch die Darsteller der beiden Kinder. Die haben ja ihren Teil des Finals auch schon vor 8 Jahren gedreht und die haben auch berichtet, dass sie da sonst was unterschreiben mussten. Und
die haben bestimmt auch mehrere Versionen gedreht, weil ich glaube nicht, dass das, was die da gesagt haben, dass das die einzige Version war. Die haben bestimmt mehrere Sachen gedreht haben, mehreres mit den Kindern eingesprochen haben damals.
Für mich klingt das ja wieder so, dass man versucht, jetzt schon die DVD-Box zu promoten, dass man sagt, okay, da ist ein alternatives Ende drauf. Man hat bewusst ein Ende gewählt, was ein bisschen kontrovers ist und dann kriegen die Fans am Ende auf DVD, damit sie es auch kaufen müssen, dann nochmal ein Alternativende gesponsert.
Ach, 5 Minuten nachdem es die DVD gibt, wird das irgendwo hochgeladen sein und fertig ist. Ich gebe dafür kein Geld.
Du guckst dir das auf YouTube an, aha.
Eben. Aber vielen Dank für die Kommentare unter dem Podcast und da sehen wir auch, dass viele eigentlich unserer Meinung waren und enttäuscht, gerade was die Figurenentwicklung angeht. Gab aber auch jemand, der ist ähnlich wie Erik, also der ganz zufrieden damit war, also wirklich gemischt und das, so soll ja dann eigentlich auch eine Serie da, man soll ja drüber reden und nicht das alles.
Ganz schön,
das
war wunderbar. Ich habe mehrmals geheult. Aber jetzt nicht, weil ich traurig war, sondern weil es schön war. Genau. Nee, war echt toll. Schönes Ende. Also man hätte sicherlich ein paar Sachen anders machen können, aber letzten Endes ist es halt immer Entscheidung vom Regisseur.
Und man kann es nie allen recht machen.
Hätten wir vielleicht auch, weil die letzte Staffel, noch ein Satz kurz, weil die letzte Staffel doch etwas tröge war, weil es immer nur um die Hochzeit und immer nur die Tage und das und hätte ich mir doch gewünscht, dass sie vielleicht die letzte Folge noch ein bisschen mehr entzerrt hätten, weil die sind ja wirklich sehr schnell durchgeritten über zukünftige Ausblicke oder sowas. Da hätten sie vielleicht lieber irgendwie ein paar Folgen von der Staffel weggelassen und dafür das ein bisschen entzerrt, dass sie quasi mehrere Folgen als letzte Folge machen oder so. Das hätte es vielleicht ein bisschen besser gemacht.
Annemarie, jetzt deine hieroglyphische, grafische TV-News.
Warum, was ist da dran denn hieroglyphisch?
Was ist denn Graf-TV?
Graf-TV, genau. Ein Bekannter von mir hatte das eben getwittert. Gibt eine Website, wo du irgendeine Serie eingeben kannst. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel Akte X.
Ah, das sind quasi die Wertungen über
und
die
Seasons,
ja? Und dann kann man
sehen, wie, genau, das IMDb-Ranking cool. Für jede einzelne Folge. Und dann ist da eben eine klare Linie pro Staffel, dass man sieht, ging da die Bewertung eher nach unten oder eher nach oben. Und alles ganz schön visualisiert und wenn man auf die einzelnen Punkte klickt, kann man dann auch sehen, welche Episode da gemeint ist, welche Episode irgendwo 9,5 Durchschnittsbewertung hat, auch wie viele Leute gewertet haben. Und das ist ganz cool. Also ich habe da schon ein bisschen rumgespielt. Ja, das verlinke ich.
Gerade mal Breaking Bad eingegeben. Ja, cool. Deutliche Steigerung über die Staffeln.
Wir werden es entsprechend verlinken. Kommen jetzt aber unmittelbar zur letzten Serie des Podcasts. Da der angesprochene Schauspieler vom Anfang aus Mad Men natürlich bisher noch nicht aufgetaucht ist, nicht angesprochen worden ist, ist er logischerweise, ne, Jeff hat es ja auch schon im letzten Podcast gesagt, im A Young Doctor's Diary aufgetaucht und spielt dort den Counterpart von Harry Potter. Alles ein bisschen verseltsam, wunderlich. Anne-Marie, worum geht's denn bei A Young Doctor's Notebook?
Genau, also man kann das ganz schön sagen hier. Der Typ aus Mad Men und Harry Potter spielen zusammen Russen. So ist es quasi die Mega-Kurzfassung. Ja, worum geht's? Oh, erstmal gesagt, es ist eine britische Miniserie, basierend auf einem Roman von Mikhail Bulgakov.
Eine Kurzgeschichte, glaube ich sogar, ne?
Genau.
Und es ist wirklich eine Miniserie. Ich meine, die Briten sind ja dafür bekannt, dass sie kurze Serien machen. Aber die ist ja mit 4x20 Minuten, naja, eigentlich eine Stunde durch, ne?
Naja, anderthalb.
Ja, ich ja, weiß, genau. Aber.
Also wirklich eine Mini-Mini-Serie, deshalb kann ich schon mal vorwegnehmen. Ich habe nur eine Folge gesehen, was mich jetzt geärgert hat, weil ich eigentlich noch mehr sehen wollte. Habe es aber zeitlich nicht hingekriegt. Wohl, wie du es gerade gesagt hast, eigentlich hätte man die ganze erste Staffel zeitlich hinkriegen können. Zur Story. John Hamm ist unser Hauptdarsteller. Den sehen wir zu Beginn des Piloten, wie er in seinem Büro sitzt, das von mehreren Offizieren, von russischen Offizieren durchsucht wird. Die durchsuchen da seine Sachen und er sitzt an seinem Schreibtisch und sinniert so ein bisschen. Wir erfahren dann, dass er Arzt ist. Er heißt übrigens Wladimir Baumgart. Und er denkt so darüber nach, wann er denn das letzte Mal glücklich war. Und da reisen wir quasi zurück in seinem Kopf, zurück in die Vergangenheit nach 1918, also in das kurz vor der russischen Revolution, wie mir gerade Wikipedia so nett sagt. Und da sehen wir auch Wladimir Baumgart, der dann natürlich entsprechend jünger ist und gespielt wird von Daniel Radcliffe. Er kommt gerade frisch von der Medizin-Uni, ist
aus Moskau.
Aus Moskau, genau. Moskau, vermisst ja. Moskau schon ein bisschen, denn er kommt in einer Pferdekutsche nach, es sieht so aus, als ob er 8 Wochen unterwegs gewesen wäre, bei meterhohem Schnee, kommt er an in so einer kleinen Provinz, wo er fortan als Arzt in einer Klinik, also in einem Ärztehaus, arbeiten soll, was alles halt ein bisschen, also anders ist. Er vermisst eben schon das schöne Moskau.
Und wirklich und, irgendwo im Nirgendwo. Also ihr müsst euch wirklich vorstellen, wie Anne-Marie schon gesagt hat, so eine Eröffnungsszene, in der Kutsche oder fährt er durch die Prärie, unterhält sich mit dem Kutscher und fragt ihn, wann denn hier nochmal die Straße gebaut wird und die erste Reaktion des Kutschers, das ist schon eine Straße, die Kamera zoomt so raus und man sieht nur weites Land, der Wagen holpert quasi über den Acker und dann taucht irgendwo ringsrum nix auf, ein altes, das sieht so ein bisschen aus wie aus Psycho, das Haus, also, und das ist da die Klinik und echt am Arsch der Welt, mitten in Russland irgendwo, wo ist das eigentlich, in Sibirien oder was?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht, das habe ich nicht so akustisch nicht so verstanden. Irgendwo weit draußen, ist ja egal. Genau, also er kommt da an seiner neuen Arbeitsstätte an und wird direkt begrüßt von drei Mitarbeitern. Da wäre zunächst eine Krankenschwester, die ihn so argwöhnisch beäugt, weil er eben ja, ihr wisst ja, wie Daniel Radcliffe aussieht. Also ist er jetzt nicht der Fels eines Mannes oder so, sondern wirklich ziemlich hager und noch sehr jugendlich aussehend und sie wollen Doktor sein, ja, hier promoviert und alles. Und ja, also sie beugt ihn eher ungläubig und was eigentlich jeder zweite Satz von ihr beinhaltet oder vielleicht sogar jeder erste, denn er setzt natürlich einen Arzt, der gerade verstorben ist und den lobt sie ja hoch in den Himmel. Also dessen Name wird fällt immer und ständig nur allein in dem Piloten bestimmt gefühlt 1000 Mal. Und
in jedem Zimmer ist auch ein Bild von ihm.
Genau, also er wird da verehrt wie sonst was. Und da ist jetzt schon klar, dass er dagegen nicht ankommt, aber er versucht natürlich sein Bestes. Dann gibt es eine Hebamme, wo die Krankenschwester ihn noch warnt, so, ja, lassen Sie sich ja nicht von ihr verführen. Und sie macht jetzt natürlich ganz klischeehaft, sieht auch nicht aus wie eine traumhafte Supermodel-Frau, sondern eher so ein bisschen burschikos. Und er denkt so, ja, nee, keine Sorge, mit der wird schon nichts laufen. Und als drittes gibt es noch ein...
Ann-Marie, darf ich mal ganz kurz bauen? Ich weiß, ich unterbreche dich heute pausenlos. Es bleibt nicht alles so, wie es im ersten Moment ist.
Oh.
Zwischen den beiden.
Bitte?
Naja, die Frau, wo er sich nicht verführen lassen soll.
Kommt ja, nach... genau, das sagt ja dann sein alter Ego oder also der John Hamm. Sagt er ja noch was dazu, genau. Ja, und dann gibt es noch einen dritten Mitarbeiter in diesem Krankenhaus. Da weiß ich gar nicht, was dessen genaue Berufsbezeichnung ist. Ist er nur der Zahnarzt?
Neues Denken, das ist der Zahnarzt.
Ja, okay, dann ist es da noch ein Zahnarzt, der auch ziemlich cool daherkommt. Zumindest empfand ich das so.
Den wir woher kennen, Ann-Marie?
Oh, den kennen wir.
Achso, du guckst Jutz nicht, ne?
Nein.
Dann müsste Erik den kennen.
Ja, ich überlege gerade hier, wen du jetzt meinst da.
Das also ist diesen... doch, der aus England kam, also auch diesen Humor hat und
ach so, ja,
dann quasi die Kanzlei abwickeln will, beziehungsweise
übernehmen wollten, ja.
Genau. Mhm. Also, den kennt man zumindest.
Genau, also er
ja.
Wird da begrüßt und wird dann kurz durchs Haus begleitet und ja, wird halt die ganze Zeit, also wie, dass er ja nicht in die großen Fußstapfen seines Vorgängers treten kann. Und wird
Leopold, Leopoldovic.
Genau. Sie spricht das auch aber auch immer sehr schön aus und er gibt dann immer mal ein bisschen unqualifizierten Kommentar von sich und wird dann schief, vor allem von der Hausherrin da schief angeguckt. Das ist alles sehr, sehr amüsant und er bemüht sich eigentlich, aber ist halt auch eigentlich ziemlich verpeilt und anschließend kommt er in sein Zimmer, wo er sich dann selbst auch eingesteht, dass er ja frisch von der Uni und ach ja, hier mache ich jetzt alles richtig und da setzt es dann ein, dass John Hamm dazukommt. Also die beiden sind dann zusammen, reden zusammen. John Hamm ist dann eher wirklich schon der Erwachsene von beiden, was natürlich klar ist, denn er spielt ja die ältere Version von sich selbst und ist natürlich, hat viel mehr Erfahrung und das sieht man dann schon, oder das hört man schon an seinen Kommentaren, er nimmt das dann alles viel lockerer, worüber sich noch der junge Daniel Radcliffe beschwert. Das macht alles sehr viel Spaß, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gibt ganz viele lustige Szenen, also wenn dann sein Bett mit Stroh befüllt wird, seine Matratze und dann, ja, es war nicht so viel und ja, das reicht schon und dann liegt er erstmal bis zum Boden durch und am nächsten Tag steht dann seine erste OP, also sein erster Fall an, eine Schwangere und da weiß er auch erst nicht so richtig, was er tun soll, will sich noch belesen und auch da kommt wieder John Hamm. Ich will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es gibt dann noch eine sehr, sehr amüsante Szene, wo ich wirklich laut gelacht habe. Also er wickelt seine ersten Fälle recht okay ab. Und dann kommt eben noch ein Mann mit Zahnschmerzen. Und der Zahnarzt ist im Moment noch nicht im Haus. Und er sagt, ach, das kann ich doch auch machen. Ich bin doch auch Arzt. Und ach, das wird schon gehen. Und will eben diesem Patienten den schmerzenden Zahn ziehen und... Das ist sehr amüsant. Das ist äußerst lustig. Also, es hat mich sehr, sehr, sehr erfreut, was da an... Irgendwie war es ja dann doch Slapstick passiert. Das fand ich extrem gut. Und dann ist die erste Folge auch schon zu Ende. Also wirklich sehr, sehr kurz, weil ich habe ja auch hier mit einer 50-Minuten-Sache gerechnet und dann waren es nur 24. Ich bin hoch erfreut davon. Ich hatte ja schon... einiges Gutes darüber gelesen und beim letzten Mal hat ja Jeff bei euch auch schon davon geschwärmt und hat auch diese berühmte Badewannenszene zwischen John Hamm und Daniel Radcliffe erwähnt. Da wurde ich ja damals auch auf die Serie aufmerksam. John Hamm war in irgendeiner amerikanischen Talkshow und hat so drüber geredet und da wurde eben diese Szene kurz eingespielt. Und ich gleich, was, wo, John Hamm in der Badewanne, ich bin dabei. Und seitdem wollte ich da reingucken. Jetzt habe ich es gemacht und ich bereue es nicht. Kann das nur empfehlen. Ich gucke auf jeden Fall weiter. Wie gesagt, gibt es erst zwei Staffeln, vier Folgen oder die zweite Staffel läuft sogar erst noch, ich weiß gar nicht. Also das ist schnell weggeguckt und ist mal wirklich was, für mich zumindest was komplett anderes, aber auf eine sehr positive Weise.
Also eins vorweg, die zweite Staffel ist schon gelaufen. Ob es eine dritte geben wird, ist noch nicht so ganz klar. Zumindest habe ich nichts gefunden, weil ich bin auch begeistert. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch rangegangen, weil das Grundsetting, also Jeff hat beim letzten Mal ja schon gesagt, es wäre so mehr Drama. Also ich finde es schon eher ein ganz tolles Black-Comedy-Format. Also ich habe sehr viel gelacht, sind sehr viele lustige Momente dabei. Und Daniel Radcliffe, man kann von ihm als Harry Potter halten, was man will, aber in der Serie ist er wirklich grandios. Er spielt diesen Bubihaften von der Moskauer Universität, was wird permanent wiederholt, Doktor perfekt, und er rennt dann auch zwischen seinen Behandlungen immer mal in sein Zimmer, um die Medizinbücher schnell zu wälzen, hat die verschiedenen Wahnvorstellungen, was denn alles so sein kann, und auch John Hamm spielt seine Rolle grandios, also diese Interaktion zwischen den beiden alten und jungen Doktoren ist einfach toll gemacht, und auch dieses, er ist ja in der Zukunft quasi auch morphinabhängig, und das kommt in diesen Folgen auch immer mehr zum Tragen, und wie er das macht, also das spielt John Hamm richtig gut. Also ich habe da erwartet, wie du schon gesagt hast, irgendwas Längeres, eine Stunde, 50 Minuten irgendwie, und war dann erstmal in Anführungszeichen ein bisschen erleichtert, dass es nur 22 Minuten sind und ich nicht ganz so viel damit verbringen muss, und war dann aber so gefesselt davon, dass ich unmittelbar eigentlich, hätte ich alles geguckt, bin aber dann nach 2,5 Folgen eingeschlafen, was ist nicht an der Qualität der Serie irgendwie was zu tun, oder mit der Qualität der Serie zu tun, sondern einfach nur mit der Zeit, wann ich sie geguckt habe. Und ich muss sagen, es geht so weiter. Also es ist überhaupt kein irgendwie Abflachen der Geschichte. Es ist diese Beziehung dieser Charaktere, dieser einzelnen Hebammen, die auf der einen Seite sehr rüde sind, aber trotzdem mit dem jungen Doktor dann immer mitmachen können, die generell die Situation wirklich am Arsch der Welt, diese Praxis da, und dann immer wieder diese Anspielung auf diesen russischen Doktor, der wirklich in jedem Zimmer hängt, der ist ja der Universalgenie gewesen, Leopoldovich, mit einem riesen Bart, und in einer zweiten oder dritten Episode versucht dann auch Daniel Radcliffe sich einen Bart wachsen zu lassen, und man stelle sich einfach nur mal als Bild eben diesen bubihaften Daniel Radcliffe mit einem Bart vor, wie eben ein bubihafter, milchbubenhafter Junge so den ersten Bart kriegt. Es sieht lächerlich aus und genauso sieht es auch aus, und ja, irgendwann gibt es so eine Szene, wo er den anfängt sich abzurasieren, dann kommt ein Notfall und er taucht dann so mit einem halb abrasierten Bart auf. Es ist einfach grandios gemacht und es wird nicht langweilig, und auch dieser Nebencharakter, den, wie gesagt, der ein oder andere Fan von Suits vielleicht kennt, dessen Namen mir gerade entfallen ist, dieser Adam Goodley heißt der, glaube ich, der spielt einfach wirklich grandios in dieser Serie, und es ist also ein Team, sind ja im Prinzip nur vier, fünf Schauspieler im Kern und immer mal ein Patient, der mit auftaucht, und trotzdem kriegt man dann so viel hin. Es ist einfach, ja, also ich bin wirklich begeistert, und Annemarie, guck weiter, du wirst deine helle Freude an dieser Serie haben. Die macht einfach nur Spaß. Alex, du hast es auch gesehen, findest es nett, aber guckst nicht weiter, und wenn nicht weiter, warum?
Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr drunter vorgestellt, so wie der John da letztens von geschwärmt hat, aber...
Jeff.
Bitte?
Der Jeff.
Ah, der Jeff, nicht der John, entschuldige bitte. Nee, warum gefällt es mir nicht? Weil das, ich weiß nicht, ist das jetzt Comedy oder ist das Drama? So richtig entscheiden kann sich das, glaube ich, noch nicht, ne? Ich glaube, es ist eher so.
Ne, so Comedy-Drama.
Ja, ne, irgend sowas. Ich hätte es wieder gut gefunden, wenn es komplett Drama gewesen wäre und nicht diese albernen Sachen dabei gewesen wären, weil das hat mich irgendwie ein bisschen abgetürnt, von der ganzen Sache. Und ja, man muss sagen, es ist gut gemacht, gut gedreht. Ich verstehe, dass euch das gefällt, auf jeden Fall. Aber für mich, also ich fand das Ganze drumherum und die Story an sich nicht wirklich interessant und bisschen, nein, nicht albern, aber halt irgendwie deplatziert. Und deswegen, ja, von mir leider. Also ist wirklich eine gute Serie, das muss ich wirklich zugestehen. Und
ich aber du bist ja auch nicht so der Comedy-Typ, insofern ist es vielleicht auch nicht die Zielgruppe.
Also ich kann sie empfehlen, von der Machart her gut gemacht. Also das Setting ist wirklich sehr, sehr gut. Also das haben sie, da haben sie wirklich, glaube ich, mal richtig Geld in die Hand genommen und richtig recherchiert. Aber rein von der Story her ist es für mich nichts. Aber, also ich sag mal so, für mich persönlich Daumen runter, aber als Serie an sich auf jeden Fall Daumen hoch.
Dann der letzte im Bunde, der hat mittlerweile auch herausbekommen, woher man den von mir bei Suits aufgetauchten Schauspieler denn nun kennen müsste. Erik, woher kennt man ihn?
Ja, Suits, ne?
Ja, wie heißt er dort als Charakter?
Nigel.
Und jetzt sagst du mir noch, warum dir Young Doctor's Notebook überhaupt nicht gefallen hat.
Was heißt überhaupt nicht?
Na, du schreibst leider.
Durchschnittliche Wertung, ja. Ich mein Gott, das hat mich halt nicht gepackt, die Story. Also entweder es interessiert einen, aber irgendwie so ein Landarzt, der da irgendwo im tiefen Russland irgendwo so eine Praxis übernimmt und dann irgendwelche total kuriosen Fälle hat und irgendwelche Zähne zieht, da habe ich irgendwie nicht mitgenommen. Also in keinster Weise. Also Fernsehfilm-Niveau fand ich. Die Witze haben nicht gezündet bei mir. Ich fand es nicht lustig. Ich fand es auch teilweise nicht gut geschauspielert. Ja, nee, war nicht mein Ding. Und ja, total miese Effekte teilweise, wo die da in der Kutsche, wo du dann das, was du vorhin beschrieben hast, als Psycho-Haus, was man da sieht. Und das sah total schlecht aus. Es war irgend so ein Computerbild, was sie da irgendwie eingefügt haben in die Szene. Ich dachte, Gott, ist das billig, ey. Nee, also es war nicht mein Fall. Und ach, nee, nichts für mich. Aber wem es gefällt.
Anne-Marie, lass dich nicht ausreden. Die Serie ist grandios und die ist ja genial. Und ich finde überhaupt, die haben tolle Schauspieler. Das passt wirklich gut ins Setting. Und die Kritik kann ich so eigentlich nicht ganz nachvollziehen. Aber es ist nun mal nicht für jedermann die richtige Serie. Anne-Marie, guckst du trotzdem weiter noch?
Ja, natürlich.
Wo kommst du jetzt her?
Ja, ich hatte das Hetze.
Du warst doch wieder an den Eierlikör-Eiern dran gewesen, Anne-Marie.
Ja, wir haben noch Ostern, was soll ich sagen?
Ja, müssen ja weg, ne?
Ja, ist schlecht wird.
Gut, also, das soll es dann ja gewesen sein. Young Doctors Notebook, die letzte Empfehlung. Zweimal Daumen hoch, einmal Daumen quer, einmal. Erik, bei dir Daumen runter.
Ja, Daumen so zur Seite, ne? 4 Punkte ist ja eher so Durchschnitt.
Also, zweimal seitlich, zweimal hoch. Da müsst ihr auf alle Fälle mal reingucken. Es sind nur 20 Minuten eures Lebens und wenn ihr alles zusammenguckt, sind es halt auch nur 80 Minuten.
Oh, das kam mir länger vor, ey.
Ja, hast du da nebenbei was anderes gemacht, die Steuererklärung. Nee. Gut, dann soll es das auch gewesen sein für diesen Podcast. 3 Serien, was beim nächsten Mal im neuen Podcast rankommen wird, wird einfach mal hier noch nicht verraten. Es ist wieder mal auch eine britische Miniserie dabei, wobei wir noch nicht genau wissen, ist die was taugt oder nicht. Wir werden es sehen. Puls 2. Wir warnen euch schon mal vor. Nein, Puls 2 gibt es definitiv nicht. Eine Comedy, eine Drama und ja, eine Mystery-Crime-Geschichte. So viel sei verraten. Hört es euch einfach an beim nächsten Mal. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
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 Anne-Marie, bist du dran? Jetzt schon wieder her.
Wolltest du nicht noch irgendwas sagen, wie sonst auch immer?
Ich? Nee.
Einen hätte ich noch.
Ich soll was sagen. Ich soll sagen, wer bei Game of Thrones gestorben ist, aber das sage ich nicht.
Nein, nicht sagen.
www.fortsetzungfolgt.net Titel dieser Folge ist, eben stand es noch da, irgendein Idiot hat es rausgelöscht.
Eieiei. Ach nee.
Schulmädchen. Welcher Blödmann hat den Titel rausgelöscht?
Blödmann Erik wahrscheinlich.
Nee, ich habe ihn selber verkehrt geschrieben. Okay, ich bin selber schuld. Blödmann Schulmädchen, Daniel, Tagebücher.